Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Rolling Stone Talk, dem Podcast des Rolling Stone Magazins. In der heutigen Folge sprechen wir über Prince und sein Meisterwerk Sign of the Times, 1987 erst veröffentlicht, das jetzt am 25. September über Warner Music in einer Deluxe-Edition erscheint, so prall wie noch nie. Es enthält 92 Audiotracks, von denen 63 bisher unveröffentlicht sind, als auch eine Live-DVD von Prince aus dem Paisley Park. Aus diesem Grund haben wir heute einen Studiogast eingeladen, den Kölner Drehbuchautoren und Schriftsteller Michael Bierbeck. Hallo.
Hi.
Na, alles gut?
Alles gut.
Das freut uns, denn wir haben auch eine gemeinsame Geschichte. Du hast ja ein Buch veröffentlicht vor 4 Jahren.
Stimmt.
Auch nicht zufällig vor 4 Jahren. Das war ein Buch, das nach dem tragischen Ereignis von Prince Tod erschienen ist. Das schönste Mädchen der Welt, erschien im Blanc Vallée Verlag. Prince-Fans werden natürlich wissen, das ist die deutsche Übersetzung des Prince-Songs The Most Beautiful Girl in the World. Ja. Da war das auch angelehnt. Und das war dein Buch, in dem du sowohl über deine persönlichen Gefühle für Prince quasi geschrieben hast, als auch, kann man sagen, ein alter Ego der Figur des Leo nochmal rekapituliert hast, wie es ist, mit Prince aufzuwachsen und ihn mit auch in die Beziehung hineinzunehmen.
Genau, also ich nannte damals meine Art zu schreiben semi-biografisch und ich habe eigentlich immer versucht, möglichst viel von meinem eigenen Leben und Haltungen vor allem in meinen Romanen unterzukriegen. Und bei Prince lag es halt nahe, dass ich die alte Band, die ich halt hatte in Niedersachsen damals in den 80ern, dass ich die nochmal einfach für die Handlung reinnehme. Und hat viel Spaß gemacht, auch den Jungs ein paar Insider-Gags noch zu verpassen.
Ja, das war wahrscheinlich auch, wir wissen ja, dass Prince dir, wie auch mir, sehr viel bedeutet hat. War das für dich so ein bisschen auch sowas wie eine Ehrenaufgabe, über ihn zu schreiben? Oder war das eine schwierige Aufgabe, wie so eine Art auch Hürde, die man überwältigen musste?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich habe mich natürlich oft gefragt anschließend, warum habe ich das nicht zu seinen Lebzeiten gemacht? Also das hätte ich ihm wirklich gerne gegeben, dass sich jemand im fernen Europa, er war ja europaaffin, aber dann wirklich einen Roman über ihn schreibt, um zu zeigen, welche Bedeutung er hatte für bestimmte musikalische Entwicklungen, aber auch Persönlichkeitsentwicklungen. Bei mir selber war es so, ich saß in den 80ern im Zonenrandgebiet fest. Ich hatte eine Band, es lief auch okay, aber ja, so, es fehlte so ein bisschen der nächste Schritt, sage ich jetzt mal. Und dann sah ich dieses Konzert, du weißt welches, wir haben schon heute drüber
geredet. Da werden wir darüber sprechen, ja.
Ja, und danach war ich einfach, ich konnte nicht glauben, dass jemand das macht. Und dann ging ich zu meiner Deutschrock-Band und habe die gezwungen, ab da synchrone Tanzschritte einzustudieren. Und ich habe mit dem Rundfuß-Mikrofonständer alles zerlegt im Proberaum beim Üben und habe mir die Adduktoren gezerrt bei dem Spagattraining und so weiter. Also wir wurden dann, also ich war wirklich der einzige Prince-Fan. Die anderen haben es teilweise nicht verstanden, was er gemacht hat, oder teilweise auch abgelehnt. Aber die Show und mein eigenes Risiko in den Texten ab da, wo ich ihn entdeckt hatte. Ich habe einfach viel mehr riskiert, wurde viel deeper und persönlicher und habe Themen angefasst, die es damals in Niedersachsen in den 80ern so in Texten nicht gab, Homosexualität etc. Und und dann haben wir uns wirklich, ich glaube, durch den Einfluss von Prince als Liveband zumindest so aufgestellt, dass wir da oben so kleine Regional-Heroes wurden.
Ja, das ist interessant, ne, dass Prince einen als Musiker so inspirieren kann, dass man ihm nacheifert. Selbst wenn man weiß, dass man vielleicht dieses Genie, das er verkörpert hat, gar nicht darstellen kann, hat er doch für jeden Musiker in jeder Form irgendwie immer etwas mitgegeben, wo man versuchen konnte, sich zu messen oder selber einfach besser zu werden. Ich musste gerade, wo du von den synchronen Tanzschritten für die Band gesprochen hast, an ein Interview denken, das ich im Rahmen von Sign of the Times jetzt mit Eric Leeds und Matt Bliston geführt habe. Das ist ja die Bläsersektion gewesen, ja, in dieser Band. Saxophon und Trompete. Und da habe ich denen auch gesagt, das muss doch unglaublich schwierig gewesen sein, dass man, das haben viele Bands ja nicht gemacht, ne? Also gerade Rockbands haben ja jeden, da durfte jeder sich bewegen, wie er wollte. Aber Prince wollte, dass die Gitarristen sich in bestimmten Rhythmus zu verschiedenen Liedern bewegen. Na, dann meinte Eric Leeds dann auch so, ja, aber wir konnten ihm irgendwann klar machen, wir machen es bis zu einem gewissen Grad mit. Aber es ist einfach unfassbar schwierig, mit einem Blasinstrument in der Hand zu stehen und dann noch eine Choreo hinzulegen.
Ja, Ja, aber da war ja nicht ohne Grund gnadenlos. Also ich habe ein Konzert von der Seite der Bühne gesehen und der Gitarrist, das war die Love Sexy Tour, ich glaube, der war 2 Sekunden im Licht während des ganzen Abends. Und ich stand da und habe mir den angeguckt, was der am Schatten abliefert, was niemand sieht. Ach. Und der hat also genauso hart gearbeitet, wie ich früher als Frontmann. Also der war einfach ständig in Bewegung.
War das ein Fehler in der Lightshow, dass man ihn nicht gesehen hat? Oder war das
da waren einfach so viele Leute auf der Bühne. Das war die Rundbühne damals. Ja. Da waren so viele Leute. Ich glaube nicht, dass die alle beleuchten konnten.
Ach, irre. Ja, naja, das war natürlich die Love Sexy Tour, bei der die mich auch sehr geprägt hat, was mein erstes Prince-Konzert gewesen war.
Nein, wirklich?
Ja, oh. Ich war.
Wo? Welches?
Ach ja, es war das zweite Konzert in Hamburg, im Millerntor-Stadion, im St. Pauli-Stadion. Ja. Und es ging ja schon irgendwie, es gab damals noch kein Internet, es gab ja irgendwie dann so Nachricht, dass irgendwie Anwohner in St. Pauli sich gestört hätten durch die Lautstärke und so weiter. Nach dem ersten Konzert, wo man sich auch heutzutage denkt, ja, gerade die in St. Pauli, das ist eigentlich immer was im Sommer los. Es war, glaube ich, 30. 31. August. Es war nicht die Rundbühne, sondern die mussten aufgrund von Stadion-Sicherheitsvorkehrungen vom Volkspark da hinwandern und mussten die Rundbühne dann an den Rand stellen, sodass ich eine Seitenbühne gesehen habe. Was mich am meisten geärgert hat, ist, da war ich 11 und ich wusste noch nicht so viel über ihn, um zu wissen, dass er sowas wie Aftershows machen würde, geschweige denn, dass ich da hätte hingehen können. Und er hat ja in der großen Freiheit diese, was man auf YouTube auch sehen kann, dieses sehr bekannte Aftershow-Konzert gemacht, wo dann, glaube ich, auch Taylor Dane mit dabei gewesen ist. Man kann Teile davon sehen. Und das soll ja auch so gut privat gefilmt worden sein, dass er den Regisseur dieses Abends dann auch für das Dortmund-Konzert, das dann ja ausgestrahlt wurde, dann auch gebucht hatte. Ne?
Okay, wow.
Naja, das war alles, was für mich als Elfjähriger war, das total. Ich war mit meinem Schulfreund da und gefahren hat uns der Freund des Vaters meines Schulfreundes. Und der hatte so viel Angst, durch St. Pauli nachzufahren, dass wir uns auf der Rückbank unter Decken verstecken sollten, damit niemand an Polizei denkt, er wäre ein Menschenhändler mit 2 kleinen Jungen. Aber ich habe dann später gedacht, Mensch, wenn wir dann angehalten worden wären und die uns dann die Decken von den Kinderköpfen gerissen hätten, hätten die erst recht gedacht, die Polizei irgendwie, der will uns entführen oder sowas. Ne? Das war so mein Erlebnis.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du mit 11 nicht auf den Gedanken kamst, dass es Aftershow-Partys gibt. Ach, also da hättest du ruhig hingehen können.
Es ärgert mich wirklich, zumal ich auch tatsächlich jemanden kenne, jetzt, der da war.
Natürlich, man trifft immer jemanden, der dabei war.
Genau.
Ich hab letzte Woche wegen unseres Talks heute, habe ich die Veranstalterin von der Aftershow-Party, von einem Konzert, 98 in Köln in der Live Music Hall angerufen, wollte zum Hören, ob es irgendwelche Anekdötchen und so gibt. Und wir quatschen über den Abend, aber sie hatte absolut Backstage-Sperre in ihrem eigenen Laden, als Prince da war. Das heißt, es gibt eigentlich nichts zu erzählen, aber dann fragt sie mich, sag mal, wie fandst du das Konzert? Und ich musste halt zugeben, dass ich war vorher in der Köln Arena auf dem normalen Konzert, bin dann zur Live Music Hall, aber es fing an zu regnen und wir standen draußen in einer langen Schlange. Und ich habe mir dann einen Regenschirm geteilt mit einer echt tollen Frau. Mhm. Und ich bin mit ihr weggegangen, bevor das Konzert anfing. Es hat zu lang gedauert.
Das war eine interessante Priorität, die du da gesetzt hast.
Es wird nie jemand, also ich werde nie mich beklagen über die Zuwendung von Frauen, aber Prince, Mann! Prince, ja. Und vielleicht sollten wir wirklich mal eine Rubrik aufmachen, auch bei den Rolling Stone-Lesern. Das schlimmste verpasste Konzert deines Lebens und dann uns die Storys anhören.
Ja, das können wir machen. Also das schlimmste verpasste bei mir, ich wusste von Aftershows nicht, ist ein ganz anderes Kaliber. Das war ein Konzert von U2 in Kiel, 92, Achtung Baby Tour. Ich glaube, die sind nie wieder so weit im Norden in Deutschland aufgetreten, wo ich auch zumindest halbwegs aus der Nähe komme, in so einer kleinen Halle. U2 wäre wahrscheinlich eine Band, die man mit Prince nur in Verbindung bringen kann durch die Grammy-Niederlage mit Sign of the Times. Er hat ja wurde nie für das Album des Jahres ausgezeichnet, sowieso. Auch nicht für Sign of the Times, das zur gleichen Zeit nominiert gewesen ist wie The Joshua Tree. Aber diese Achse zwischen den beiden, die haben sich irgendwann ja dann auch gut verstanden. Bono und Prince haben zusammen gesungen und so weiter. Aber warst du denn schon mal auf einer Aftershow?
Ich war auf einer
Aftershow. Bei ihm von Prince?
Ja, genau, in Kopenhagen, aber nicht in Deutschland. Mhm. Und wo war es hier in Berlin? Im
87 war das im Quasimodo.
Im Quasimodo. Mhm. Ja, da hätte ich natürlich auch gerne mal hingehen können, aber manchmal steht man einfach auf der Leitung. Mhm. Bei der Sign of the Times hat er nichts gemacht in Berlin?
Doch, das war, bei die Sign of the Times Tour war im Quasimodo.
Ach so, okay.
Und dann war noch in München im Parkcafé. Münchner Parkcafé, da gibt's auch ein sehr gutes Bootleg von, in toller Qualität. 88 war in Deutschland bei Love Sexy dann, glaube ich, nur in der großen Freiheit.
Ja.
Also viele Möglichkeiten gab es auch nicht, muss man ja auch mal sagen.
Ja, zum Glück gibt es die ganzen Aufnahmen im Netz, aber trotzdem, manchmal rückwirkend fragt man sich, ich hatte auch mal, aber anderes Thema, also ich hätte zu Krawitz gehen können vor 180 Leuten im Luxor in Köln und bin nicht hingegangen. Ja. Da wusste auch noch keiner, was da kommt, aber der wurde mir so warm empfohlen und ans Herz gelegt, ich bin nicht hingegangen, irgendwas war. Und so ist halt rückwirkend, denkt man sich, mein Gott.
Ja, das ist doof, ne? Aber das sind so diese Lebensachse, vielleicht muss man diese Entscheidung auch treffen. Ich bin ja froh, dass ich Prince zumindest einmal im Tageslicht gesehen habe, ohne Live-Beleuchtung. Das war 92 Diamonds and Pearls Tour, Hamburg. Mhm. Da ist er vor dem Konzert auf der Halle stand er auf dem Hallendach. Ich weiß nicht, ob es mit Rosie Gaines war, das weiß ich nicht. Man hat durch eine Flüstertüte, durch ein Megafon was gesprochen. In der anderen Hand hatte er ein Brötchen oder so. Das weiß ich noch. Ja, das weiß ich deshalb.
Also vor dem Gig?
Ja, vor dem Gig, okay, genau. Okay. Er hat uns alle schon begrüßt. Ich habe kein Wort verstanden. Er hat auch nur zwei Sätze gesagt. Er redet ja auch nicht viel. Aber ich habe ihn in richtigem Tageslicht, ohne Live-Beleuchtung zumindest einmal gesehen. Und es gab damals das Gerücht irgendwie, wie es es später mal umgehen würde, er würde leicht an Magersucht leiden und vielleicht hat er deshalb demonstrativ in so ein Brötchen gebissen. Das war wahrscheinlich seine Art, was dagegen irgendwie zu machen. Aber ja, das war so sozusagen mein Daylight-Happening mit ihm.
Ja.
Miss Kathleen. First was Kevin, then came Lucy. Third in line was me. All of us were ordinary compared to Cynthia Rose. She always stood at the back of the line, a smile beneath her nose.
Ja, ich habe ja, seitdem der Roman erschienen ist, erzählen mir viele ihre Print-Stories und letzten Sommer stehe ich an der Ampel in Köln und der ehemalige Freund von der Ex-Mitbewohnerin, der sich gerade zum Oberbürgermeister in Köln wählen lassen will, gerade jetzt.
Oh.
Er erzählt mir dann, dass seine damalige Freundin, die hat wirklich mit Prince im Radio so ein Meet and Greet gewonnen.
Wann war das?
Oh, weiß ich nicht, welche Tour ich habe.
Wir standen an der Ampel. Was macht Prince?
Nein, das ist es ja. Und ich so, das macht er doch gar nicht. Und da meinte er doch, weil die ist hingegangen und dann kam er tatsächlich rein und hat Hallo und Hi und dann war wieder weg. Dann haben die ein Merch bekommen und das war's. Und ich dachte, Prince macht Promotermine tagsüber bei Radiosendern, aber man lernt nicht aus.
Ungewöhnlich. Ich hätte das auch mitgemacht, mir hätte Handshake ja gereicht.
Ja, ja klar.
Das hätte, nun können wir es nicht mehr ändern, ne? So doof wie es ist.
So ist es. Ach. Zum Glück waren wir dabei, als er ein paar Sachen abgeliefert hat. Und mein Gott, was für großartige Abende. Letzte Woche habe ich noch eine Nummer von ihm entdeckt, die ich so, also es gibt eine Soul-Version oder eine Funk-Version von Housequake. Kennst du die? Time to get funky.
Also, nein. Ach so, warte mal, du meinst, das ist eine so langsam gespielte?
Ja.
Die habe ich auch großartig. Vor zwei Wochen oder so auf YouTube gesehen, wo alles so richtig, also downsized und fast so hypnotisch vor sich hinträgt. Ne? Das ist aber, die hat er später erst gemacht, ne? Oder? Das war eine Nullerjahre-Version wahrscheinlich. Ne?
Denke ich auch, aber alleine, dass man die nicht kennt, so als Fan. Jetzt bin ich nicht so ein richtiger Nerd, ich weiß nicht alles über ihn, ich habe nicht alles über ihn da in den Foren, in denen man drin ist, das staunt man ja manchmal. Da gibt es ja Leute, die wissen einfach alles und haben alles. Schöne Grüße übrigens an alle, die zuhören. Mhm. Und das ist auch großartig. Wenn ich Fragen hatte, konnte ich immer fragen. Ja, irgendjemand wusste immer Bescheid. Irgendjemand weiß immer, ja, das war am 14. August 1900, weil da war er da und so. Das heißt, man kann da alles fragen, aber es gibt immer noch so unglaubliche Nummern wie diese Housequake-Version.
Ja.
Die ploppen aus dem Nichts auf und du denkst, wow, ist das fantastisch. Und man hat noch nie was davon gehört. Ja.
Man kann, wenn man Glück hat, denke ich, auf einem Konzert immer so ein bis zwei extra Versionen von Liedern hören, von dem man nicht gedacht hätte, dass er sie spielt. Das war für mich 2010, das war sein letztes Berlin-Konzert in der Waldbühne, im Zugabenblock Forever in My Life.
Life, he gets tired, fooling around, juggling hearts.
Und es ist nicht mein Lieblingssong, wir werden ja gleich noch über die Platte sprechen. Mhm. Ich finde, es ist nicht, viele sehen das anders, ich finde, es ist nicht einer seiner besten Songs ist, aber ich persönlich habe für mich wie so Häkchen, die ich gerne abhaken würde, einfach so Alben, von denen ich gerne alle Songs gerne mal live gehört hätte. Und von Sign of the Times habe ich nicht so viele Songs live je gehört. Und Forever Am I Live allein dann mal gehört, zusammen zu wissen, okay, es gibt einen Song aus der Platte, neben den Klassikern wie Housequake, die er auf den Touren danach noch auch gebracht hat, in dieser neuen Version wahrscheinlich dann erst sehr spät, aber allein mal dann so ein paar Songs nochmal zu hören, das hat mir dann schon irgendwie was bedeutet, also gerade auch im Zugabental.
Ja, ist auch eine gute Nummer, auch live. Mhm. Also die Leute singen mit, also dieser Chor, der kann was. Wir haben ja in unsere Prince Tribute von meinem Freund Nils und ich auch diesen einen Forever in My Life hinten eingebaut, weil es einfach ja, ist ein guter Chorus.
Ja, du hast ja das mit deinem Freund, wie du erwähnt hast, gerade das Prince Fan Album Projekt gegründet.
Ja, das, Nils Kruse, die Geschichte ist folgende. Ich habe ja meine Karriere 2010 beendet und mir war klar, ich setze mich nie wieder hin, um ein Buch zu schreiben. Dazu muss man wissen, dass ich mich nicht als Autor sehe, sondern als Schriftsteller. Das heißt, wenn die Geschichte fertig ist, poliere ich das Buch noch 40, 80 Mal und das dauert einfach ewig. Und ich mag Menschen und bin gerne draußen und mache was mit Menschen. Wenn du Romane schreibst, bleibt da einfach wenig Zeit übrig. Das heißt, 2010 auf dem Höhepunkt meiner Verkäufe hatte ich so die Nase voll, hatte gerade einen neuen Vertrag unterschrieben über zwei weitere Bücher und ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr drin alleine rumhocken. Ich muss raus und mal jemand anders reden hören und was anderes machen mit Menschen. Das heißt, ich habe meine Karriere da beendet. Und dann stirbt Prince. Ja. Und die Geschichte, wie das dann alles kam, vielleicht erzählen wir die später. Auf jeden Fall war es halt dann so, dass irgendwann war das Buch fertig. Und dann habe ich gemerkt, ich will irgendwas live machen, irgendwas mit Musik. Und dann habe ich gesehen, dass der Nils Kruse in Köln die Prinz-Partys macht. Also habe ich den angerufen und habe gesagt, Nils, mein Name ist Mikkel, ich habe tatsächlich einen Prinz-Roman jetzt geschrieben und ich will irgendwas mit dir live machen, ja, wenn das Buch rauskommt. Daraufhin hat er dann gesagt, ja, ich weiß, wer du bist. Und es stellt sich heraus, dass er und seine Frau Fan meiner Bücher ist. Und sie haben ihren Sohn nach dem Protagonisten in meinem zweiten Roman benannt.
Wow.
Ja, und ich so.
Das nennen wir mal Fans.
Hm? Ja, also das war einfach, die kannten mich schon so gut über die Bücher und wir haben so angedockt. Und dann haben wir, er war ja auch mit auf Tour und hat ein paar der Shows gespielt. Und ja, dann haben wir das Prince-Fan-Album gemacht, also erstmal diese Prince-Party in Köln. Und dann haben wir daraus abgeleitet dann eben einen Song für Prince geschrieben. Wobei ich mir auch heute wünsche, wir hätten das mal zu Lebzeiten gemacht. Es wäre einfach super witzig gewesen, ihm das zu schicken und sagen, ja, spiel mal eine Gitarre drauf. Ja, also warum nicht? Ja. Aber
wie hieß der Song, den ihr gemacht habt?
Oh Gott, jetzt sehe ich auch eine, The Real Funk Man.
The Real Funk Man. Ja. Und den kann man auch im Netz jetzt noch hören.
Genau, ja? Der ist.
Ist der auf deiner Homepage oder habt ihr eine eigene
Seite? Da ist er, glaube ich, nicht. Wir haben eine eigene Seite, theprincefanalbum.com. Mhm. Und ja, aber auch YouTube, etc. Der ist unterwegs. Naja, und als wir diesen Song gemacht haben, wurde uns dann auf einmal klar, durch die Reaktion der Leute darauf, wie viele Musiker eigentlich diesen Künstler geliebt haben. Also dann, das weiß man natürlich irgendwie als Prince-Fan, aber es ist schon auffällig, wie viele Musiker Prince lieben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir schaffen so eine Art Purple House, wo ein Portal, wo es nur um Künstler geht, die von Prince inspiriert wurden. Und das ist The Prince-Fan-Album.
Ah, ja.
Und da haben wir jetzt auch einige wirklich, also historisch interessante, wie St. Paul ist dabei, ja, und so. Und jetzt haben wir den Cory Wong ja, nochmal. Und ja, also, und das Interessante ist, dass er auf seinem Video auf unserer Seite jetzt auch noch die alte Prince-Section hat. Also nicht Bliss und so, sondern da müsst ihr jetzt nochmal selber nachgucken. Guckt sie auf jeden Fall an, das ist Prince Horn-Section vom Feinsten.
Wow.
Was die da spielen, ist wirklich unglaublich. Ja.
Das ist schon, aber ist das nicht interessant? Man fragt sich oft immer, wie einflussreich Künstler sind und wie sie einen beeinflussen. Also manchmal neige ich dazu zu sagen, eine Band wie, sagen wir jetzt mal, zum Beispiel AC/DC oder auch U2 waren einflussreicher als Prince, aber nur aus dem Grund, dass keiner so klingen konnte wie Prince. Ich denke mal oft, ohne U2 hätte zum Beispiel Coldplay nicht gegeben. Ohne AC/DC hätte es vielleicht Guns N' Roses nicht gegeben. Ich frage mich oft immer, ist es sozusagen schwer gewesen für Prince, oder hat, wenn es jemand interessiert hat, aber wie genau zeigt sich der Einfluss, weil es so schwierig ist, auch nur annähernd so zu klingen wie er. Wie siehst du das?
Ich glaube, dass er seine Lebenseinstellung, also das ist ja auch das, was ihn für mich dann zu so einem Vorbild gemacht hat. Das war, als ich das erste Mal Around the World in a Day gehört habe, weil vorher hat er Purple Rain gemacht und wer Purple Rain macht, macht in der heutigen Kommerzwelt eigentlich Purple Rain 2, Purple Rain 3, Purple Rain 4 danach und verdient sich dumm und dämlich und ist ein Star. Ja? Alle versuchen ihre Hits und ihren Erfolg zu wiederholen und er nicht. Und ich dachte, warte mal, der erfolgreichste Musiker der Welt pfeift einfach mal auf den Markt und macht danach so ein schräges Album wie Around the World in a Day und sagt, hey, ich bin Künstler, was wollt ihr?
Ja.
Da hat er mich. Und ich glaube, dass alle Künstler, wirklich, ich glaube, jeder einzelne Künstler träumt davon, diese Freiheit zu erleben in sich, dass er sagen kann, ja, ich weiß, ich hatte gestern Erfolg mit der und der Nummer, aber ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich habe heute Lust auf was anderes. Mhm. Und dass du einfach wirklich den Künstler auslebst und nicht den musikmachenden Geschäftsmann. Und das wird bei Prince immer noch, finde ich, nicht genug beleuchtet, wie frei und autark der war in seinen Entscheidungen, auch geschäftlich mit The Slave auf der Wange, ja, und raus aus dem Business. Und also der hat so viele Weichen gestellt und vorgelebt, wo ich glaube, das macht bei Künstlern auch also viel von seiner Attraktivität aus.
Man muss sich das mal vorstellen, wie das damals für Warner Brothers gewesen sein muss, für die Leute der Plattenabteilung, als er sein Around the World in a Day Konzept vorgestellt hat. Es gibt ja sehr viele Berichte darüber, wie er mit Joni Mitchell, die er mitgebracht hatte, dann in diesen Raum gegangen ist. Es gab irgendwie so Sitarklänge und so weiter und Blumen, fast schon so ein bisschen Flower Power. Und dann wurde das Werk vorgespielt. Und du hast recht, es ist natürlich total riskant und mutig gewesen, dieses Album vorzustellen, das mit so einer Schlangenbeschwörerflöte beginnt. Die ersten drei Songs eher so ein elefantiges oder elefantiges langsames Tempo.
Es gibt ja 15, tolle Texte darüber, wie der Raum bei der Plattenfirma, wie die Gesichter sich veränderten und so.
Facepalm-Momente, ja, wahrscheinlich.
Da wäre ich gern dabei gewesen. Ja,
zusammengedrückte Händchen und ja. Das kann denen gar nicht gefallen haben, wer dann auf einmal mit diesen eher langsamen Liedern kam und Raspberry Beret, die erste Single, haben sie wahrscheinlich ein bisschen aufgeatmet. Song 4 nach ungefähr 20 Minuten, aber das muss für viele, die nur Cash im Kopf hatten, echt die Hölle gewesen sein.
Ja, und wenn du heute zurückguckst, sind aber da auch Nummern drauf wie The Letter und Condition of the Heart, mhm, und also Tambourine, Nummern, die kein anderer Künstler, soweit ich es mitkriege, spielen oder komponieren. Und das sind für mich Meilensteine. Das sind Songs, die höre ich heute immer noch so gerne. Und die waren auf dieser Platte drauf, aber weil es nicht Purple Rain 2 war, wurde die Platte einfach zerrissen, ja, schlecht promotet und so weiter.
Ja, das stimmt. Ich fand es sehr toll, er sagt ja in Temptation am Ende Goodbye, ne, als er mit Gott diesen Zwiegespräch hat, wo es dann darum geht, dass er einfach aufhören will, ne, wie auch die Leiter dann hochgeht und verschwindet aus dem Business und dann gibt es die B-Seite Hello, fängt er mit Hello dann an. Also so eine gewisse Art von Ambivalenz hat er da schon gezeigt, weil jeder wusste ja, er hört ja nicht auf, jetzt Star sein zu wollen, nur weil er eine andere Platte gemacht hat.
Ja, aber da muss man ja auch noch immer bedenken, dass Prince war ja schon in dem übernächsten Album. Ja. Also diese Zeile gesungen hat, war schon zwei Alben weiter im Kopf.
Das stimmt.
Das heißt, ihm war schon klar, da kommt noch ein bisschen Musik auf uns zu.
Stimmt. Vielleicht können wir mal über Signs of the Times reden, wie wir an die Platte so rangegangen sind.
Sehr gern.
Es war bei mir so, als es 87 erschien, die kam ja im März raus, da war ich 11. Ich habe sie dann erstmal nicht wahrgenommen. Also ich war so ein bisschen noch im Michael-Jackson-Fieber. Ich glaube, für 11-Jährige wirkt Michael Jackson leichter ansprechbar. Er hatte diesen Nietenschnallenanzug von Bad. Ja, das war das Getanze und das Thriller-Video, wo halt so ein Monster wurde, das der Kinder auch fasziniert. Ich habe mir noch von Bad die Maxi gekauft. von der ich damals eigentlich schon gewusst habe, dass es ein bisschen dünn klingt. Mein Bruder hat dann irgendwie im Nebenzimmer Never Let Me Down Again von Depeche Mode aufgemacht, das Aussehen, als sie rauskam, das schon deutlich fetter gemacht war. Aber irgendwie habe ich geahnt, also Michael Jackson, das sieht irgendwie gut aus, aber so ganz ist es das nicht. Und dann habe ich im Zimmer meines Bruders dann diese Doppel-CD gesehen von Sign of the Times. Und die wurde ja damals noch hergestellt, was es heute auch nicht mehr gibt, in so einer Art Jewel-Case, das so einen ganz dickeren Rücken hatte, so einen geriffelten, dicken Rücken. Mhm. Heute hast du ja Doppel-CDs oft fast so schmal wie Single-CDs. Damals waren die so dick aufgebauscht. Und dann hatte ich allein schon Probleme. Erstmal, ich konnte das Cover nicht richtig identifizieren. Wer ist da drauf? Warum sieht man ihn nur verschwommen und zur Seite? Warum will der sich nicht zeigen? Das Wimmelbildartige. Und dann hinten diese einzelnen Songtitel, so in dieser schönen Schnörkelschrift, die ich auch nicht richtig lesen konnte. Es war für mich so geheimnisvoll, das zu erkennen. Dann festzustellen, dass er mit zwei verschiedenen Stimmen singt. Einmal als Camille, was ich damals nicht wusste, aber das Hochgepitchte war. Dann auf der einen Seite 9, auf der anderen 7 Songs. Das war für mich so ein Buch mit 7 Siegeln, das ich zuerst nicht verstand, aber das ich unbedingt kennenlernen wollte. Wie war das bei dir?
Zum einen, also habe ich nie in diesem Michael Jackson-Prince-Vergleich mitgemacht früher, weil ich immer dachte, ja, also Michael Jackson, Man in the Mirror, ja, der hat einfach unglaublich tolle Songs gemacht und mir kam nie in den Sinn, dass ich auf einen dieser Künstler verzichten muss, um den anderen zu genießen. So, darum, es gab für mich dieses Gegeneinander, bei denen die, ich fand einiges von Michael Jackson auch richtig geil, habe ihn auch hier in Berlin gesehen, super Konzert, ja. Aber bei Prince ist es halt so, dass der mich aus irgendeinem Grund immer berührt hat. Michael Jackson hat mich beeindruckt, aber nicht berührt. Und ich weiß nicht, was das ist. So, also so stelle ich mir eigentlich auch eine Liebesbeziehung vor, dass du triffst sie und du weißt einfach, sie ist es. Ja, und sie lächelt dich an und du weißt, sie ist es. Und das habe ich schon erlebt mit Frauen, aber mit Künstlern habe ich das wirklich nur mit ihm erlebt. Und es ist heute noch so und ich bin echt drüber. Also ich bin wirklich klar mit seinem Tod mittlerweile. Ich habe mich so viel damit beschäftigt und so weiter. Aber manchmal höre ich seine Stimme, wie vorgestern habe ich einer meiner Lieblingssongs von ihm gehört. Überraschend, iTunes hat so ausgespuckt, Can't Love You Anymore, diese Hotelzimmerversion, wo hinten im Hintergrund die Vögel singen und so. Ich meine, der haut mich einfach um. Ich höre seine Stimme und er hat mich. Also im Roman habe ich zum Glück den Satz schreiben können, ich hörte ihn und gehörte ihm. Und das ist bis heute. Und das war bei der Sign of the Times lustigerweise nicht. Zum Glück hatte er mich schon vorher. Die Signs of the Times ist für mich ein Kritikeralbum. Was, ich weiß nicht, ob es ihm so bewusst war, wenn man weiß, wie die Signs of the Times entstanden ist, mit Crystal Ball und ein Dreieralbum auf ein Zweieralbum zusammen.
Das haben wir aber viel später erst erfahren. Ja, das war damals in der Zeit vor dem Internet. Die ganze Entstehungsgeschichte mit der Plattenreduzierung, wo kommt welches Stück in welches fliegt raus, war ja völlig unklar. Ne?
Das, also, da bin ich auch erst später durchgestiegen. Aber du merkst, dass er sehr spontan diese Entscheidung getroffen hat. Purple Rain, die Setlist von Purple Rain wurde auch 3 Wochen vorher noch geändert. Mhm. Und für mich ist das eine brillante Platte, die harmonisch und organisch ineinander greift. Tja, 3 Wochen später waren noch andere Songs drauf.
Ja, also When Doves Cry ist ja bekanntermaßen als, wenn nicht sogar der letzte, als einer der letzten, wenn nicht sogar der letzte Song erst draufgekommen. Deswegen denke ich auch, ist der im Film auch nicht, er hat ihn ja nicht live aufgeführt im Film wie jetzt andere Songs wie Darling Nikki oder so, sondern er wird ja über so ein, glaube ich, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich über so eine dramatische Szene gelesen, der sich mit Apollonia gestritten hat. Er hat den Song auch noch irgendwie einbauen können, muss man sich auch mal vorstellen, ne? Aber sein größter Hit zusammen mit Kiss, der so reingeschmuggelt wurde, als im Grunde so einer spontanen Entscheidung.
Ja, ne? Aber da, ich glaube, dass unser Prince ganz schön spontan war. Ja. Also das merkst du ja auch, dass seine Musiker 300 Songs beherrschen mussten. Und dann hat er auf Zuruf gesagt, jetzt das und jetzt das. Ich meine, der war schon spontan und wollte seinem Gefühl folgen. Und ja, strukturell hat man ja von vielen Seiten gehört, dass er da nicht ganz so stark war. Aber sein Gefühl, dem ist er gefolgt und das ist das Interessante bei Sign of the Times, dass die Platte so unglaublich konzipiert wirkt, aber wenn man die Vorgeschichte kennt, ist sie es nicht. Und wie er das hingekriegt hat, ist mir ein Rätsel. Ich glaube, dass es ein bisschen am Groove liegt, dadurch, dass sehr viel auf dieser Platte mit Drum Machine ist und sehr kalt auch eigentlich produziert ist, also sehr dünn auch, mit viel große Räume und also der hat sehr viel Platz auch gelassen. Und ich glaube, dass dieses Album, dass wenn man da nochmal drauf guckt und auch mal die Songs zählt, wo überhaupt eine elektrische Gitarre, seine elektrischen Gitarren waren ja immer dominant und geil und verzerrt und mit Wawa, und auf dieser Platte gibt es keine verzerrte Gitarre.
Das ist ein interessanter Punkt, den du erwähnst, weil im Rahmen der Titelgeschichte von Rolling Stone, in der wir ja Prince feiern, A Sign of the Times, da haben wir ja mit Susan Rogers gesprochen, der Toningenieurin, die war bei ihm 83 bis 87. Mhm. Und die hat genau diesen Aspekt auch erwähnt. Die hat gesagt, bei I Could Never Take the Place Off Your Man, das ist der Song, wo er mal zeigt, was er kann. Ja. Live sowieso, aber auch auf Platte. Und sie sagt, sie kennt keinen anderen Popstar. Das unterscheidet ihn zum Beispiel von Santana oder Jimi Hendrix, die immer ihre Platten so strukturiert haben, und die Songs sind mindestens immer, wenn nicht bei jedem, aber zumindest bei jedem zweiten, ein ganz toller Gitarrenlauf drin, dass einfach das Können präsentiert wird. Und das hätte Prince nicht gemacht. Er hat sich immer zurückgehalten, er hat sich von Anfang an seiner Karriere eher als Popstar gesehen. Aber Susan Rogers meint auch, im Popstar-Bereich, wen gibt es denn da, der so viel kann wie er? Madonna nicht, Michael Jackson nicht, auch Elton John nicht. Und das ist alles Besondere an ihm, dass er sich als Popstar verkauft hat, aber als Gitarrist so brillant war, dass er gar nicht immer sein Können zeigen wollte, und das nur punktuell.
Ja, also bei dieser Platte glaube ich aber, also ich würde da gerne reininterpretieren, dass das seine Antwort auf die Künstler war. Es war ja seine erste Platte ohne The Revolution. Ich glaube, die Platte wäre besser gewesen mit der Band noch. Ich glaube, dass aber gerade sein Sound mit den Drum Machines, das war ja damals so modern, ja, mit diesen miesen Drum Machines zu arbeiten aus heutiger Sicht. Und ich glaube, das war einfach im perfektesten Augenblick die perfekte Platte. Und mir ist auch aufgefallen, dass es die einzige Platte war, wo er auf dem Cover eine Brille auf hat, also auch verkopft für die Kritiker, ja, verkopft, Brille, intellektuell. Und dazu noch sein Video von Sign of the Times, ohne ihn, den Superstar, dem visuellsten, geilsten Showmaster, den wir haben, lässt sich selbst aus dem Video raus, um den Text wirken zu lassen.
Das war wie ein Lyric-Video, wie man es heute kennt, ne?
Ja, aber also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er hat eine Marketingkampagne, also hat eine PR-Agentur gefragt, was soll ich mit meiner nächsten Platte machen, um die Kritiker zu kriegen. Ja. Nur, es scheint alles Zufall gewesen zu sein, und das ist irre.
Ja, das mit dem Video ist auch ein guter Punkt. Wie du erwähnt hast, man sieht nur die Schriftzeichen, die so ein bisschen beleuchtet sind im Hintergrund, ja, und so weiter. Er hat sich eigentlich relativ wenig im Bild gezeigt in diesem Jahr, ne? If I Was Your Girlfriend, die zweite Single, hatte auch kein Video. Bei You Got The Look hat er Momente des Konzertfilms genommen. I Could Never Take The Place Of A Man auch. Also dafür, dass manche sagen, er sei ja der eitle Musiker gewesen und so weiter, hat er sich doch optisch eigentlich relativ zurückgehalten, als Sänger und Tänzer erst Monate nach dem Album präsentiert, was ja für MTV-Zeitalter ja auch schon total kühn gewesen ist, sowas überhaupt zu präsentieren. Ich finde das mit der Brille lustig, weil du das sagst, die trägt er ja live nur bei den ersten beiden Liedern, Times of Time to Play in the Sunshine, als er anfängt, nicht mehr Gitarre zu spielen, sondern zu tanzen, nimmt er die dann auch sicherheitshalber ab. Und die Live-DVD, die der Boxball gefügt ist, live aus dem Paisley Park, die hat so einen ganz besonderen Moment. Da trägt er die Brille bei Little Red Corvette im dritten Song, als er am Klavier sitzt und spielt. Und dann macht er so einen Call and Response mit dem Publikum, und dann will er gucken, ob die auch ja-artig mitsingen. Und dann rückt er sich die Brille nicht zurecht, sondern nimmt die einfach ab, um einfach auch zu zeigen, das ist wahrscheinlich eh nur Fensterglas gewesen. Würde ich mal behaupten, ich denke nicht, dass er Kontaktlinsenträger gewesen ist, oder?
Davon habe ich auch noch nie was gehört. Und um nochmal kurz bei diesem Kunstaspekt zu bleiben, ich habe mir die Platte jetzt auf dem beim Sport angehört, nochmal auf Kopfhörer. Kleiner Tipp, hör nicht Prince auf dem Laufband. Ja, also es ist schwierig.
Ganz oft beim Laufen.
Ja, also ich höre zu sehr zu, das ist wirklich gefährlich. Mir ist aufgefallen, dass er eigentlich die ganze Platte hat das so auf 2 Uhr produziert, also ein Stereo-Vergleich. na, dass die Platte so ein bisschen auf 2 Uhr läuft. Mhm. Und dann haben wir auf 9 Uhr die ganze Zeit einzelne Gitarren, einzelne Chöre mit riesigen Hallräumen. Und der eigentliche Mix liegt die ganze Zeit nicht mittig, sondern halb auf dem rechten Ohr. Das ist auch ein Kunstgriff.
Ist das ein Beschluss, den man als Produzent, also wer sich ja selber produziert, dann auch trifft, dass man den Sound so ausrichtet? Oder ist es durch die Anlage?
Du fragst mich jetzt als weltbekannter Toning, wie ich es gemacht habe damals. Ich habe keine Ahnung, aber es sind so viele Aspekte, wo ich denke, also das klingt wie ein Konzeptalbum, aber das Konzept war ja eigentlich Crystal Ball und das war ein ganz anderes. Schon verrückt.
Ja. Gibt es irgendein Stück von der Platte, das du besonders liebst oder eins, wo du denkst, auf das hätte ich verzichten können?
Verzichten bitte nicht, weil ich höre mir einfach alles von ihm an. Mann, ich bin ein Fan. Ja, ich will eher noch mehr von ihm. Und Songs, die ich liebe, also Sign of the Times hat mich, obwohl die Nummer für mich nicht gut tanzbar ist zum Beispiel, ich habe immer geloost auf der Tanzfläche, ich höre die Nummer, gehe automatisch auf die Tanzfläche und merke dann, die Nummer ist mit 2, 3, 4 Beats eigentlich zu langsam, um im Flow zu kommen. Das hat er oft gemacht. Auch Kiss ist, ich weiß nicht, müsste man mal messen, ob es in 118 oder 116 ist. Und der normale Disco-Beat ist ja 120 und irgendwie hat er da auch immer rumgetrickst.
Interessant, also meinst du, also man kann sich ja sowieso schlecht vorstellen, wie er das macht. Er wird wahrscheinlich nicht konzipiert haben oder irgendwie das so komponieren nach dem Motto, da kriege ich die Leute mit auf die Tanzfläche, ne? Sondern einfach, wie es seinem persönlichen Rhythmusbild entspricht.
Mhm. Ja, oder wie er halt auch oft war, dass er einfach denkt, huch, das habe ich noch nie probiert, das mache ich jetzt. Also der hat ja immer alles ausprobiert. In seinem Look, in seinem Spiel, sein Gitarrensound hat sich so oft verändert. Und immer wenn er den perfekten hatte, wusstest du, Mist, auf der nächsten Platte hat er wieder einen neuen.
Ja. Mhm. Hast du den Film gerne gesehen? Der kam ja dann, glaube ich, im November erst raus, den Sign of the Times Konzertfilm.
Ging so. Ich habe dezidiert ein Problem mit dem Film und das ist I Can Never Take the Place of Your Man. Das Gitarrensolo.
Das magst du nicht?
Nein.
Das ist mein Lieblings-Live-Gitarren-Solo.
Ah, jetzt kommt Schwung in die Diskussion hier.
Rücken schon die Mikros näher
zurecht. Ja. Ja, natürlich liebe ich die Nummer und ich liebe, wie er spielt, auch im Zusammenspiel mit den Keyboards hinten raus, ist einfach geil, Punkt. Mhm. So. Aber was ich nicht mochte an dem Video und dem Film habe ich übrigens, da wohnte ich damals noch in so einem Randgebiet, Wolfsburg, und ich war auf der Deutschlandpremiere hier in Berlin im Kino.
Ach, ehrlich?
Ja, ja. Toll. Und bin hier rüber gejuckelt und habe es mit meinen Prince-Fans, wir haben damals Prince-Partys in Weltstädten wie Wolfenbüttel und sowas veranstaltet. Und mir fiel halt auf, Prince ist für mich, also, okay, ich bin Fan, ja, also lass mich einfach laufen. Also für mich einfach der geilste Gitarrist jemals. Und wie er sich dabei bewegt, also Gott, wie ich seinen Körper liebe, wenn er Gitarre spielt. Wirklich, also ich finde das schon, das ist eine Kunstform, wie er sich bewegt. Und ich finde ihn einfach so schön und so leicht dabei und also eigentlich wie ein Hochleistungssportler in seinem Element, ja. Und dann siehst du dir den Film an im Kino und merkst, dass er das Solo dubbt. Und das macht, ja, es gibt eine Stelle, wo du merkst, da fand er seine Bewegung, die er einfach bei den Aufnahmen gemacht hat, so geil, aber er hat dabei nicht weiterspielen können.
Das ist natürlich doof.
Genau, und da war ich raus, weil dann in dem passieren. Moment verschwand bei mir im Kino das Live-Erlebnis. Ja. Und das ist ja das, was ich an Prince immer liebe. Bei jedem Konzert kriegst du ein Live-Erlebnis. Sogar bei den schlechten habe ich ein Live-Erlebnis mit ihm gehabt.
Weil und das war nicht einfach ein verzögerter Sound, weil Ton und Bild nicht aufeinander lagen bei der Vorstellung?
Ich gebe es jetzt einfach mal in die ganzen Prince-Foren, die gerade zuhören, ihr Lieben. krieg doch mal bitte raus, ob diese Stelle im Film gespielt ist oder nicht, und dann sagt Sasan und mir ein, Bescheid.
Ein Sakrileg, aber wahrscheinlich hast du recht. Mir war das jetzt nicht aufgefallen. Also ich hab nicht im Kino gesehen, gibt's so als Home-Video, oft Veröffentlichung, damals waren VHS-Übertragungen auch nicht gut, wo dann irgendwann die Kopien so schlecht wurden, dass es eh nicht mehr synchron zueinander war. Aber damit will ich die Sache gar nicht rausreden. Ich hatte nur ein einziges Problem mit dem Film. Zum einen, dass ich nicht verstanden habe, warum er nicht ein ganzes Konzert als Film gemacht hat. Also sprich, die Songs, mit Ausnahme von Little Red Corvette, die nicht auf der Sun of the Times-Seite waren, die einfach drin gelassen hat. Man hat die dann irgendwie im Abspann kurz gesehen, wie er Tanzbewegungen gemacht hat zu Songs, wo du wusstest, das war dann Wendorf's Cry, und das hat er dann nicht mit reingenommen. Das fand ich doof. Und ich verstehe auch die Rahmenhandlung des Films nicht so ganz. Es geht um so ein Love Triangle anscheinend.
Ich frag mich nicht, also dazu kann ich sagen, ich schreibe ja seit 20 Jahren Drehbücher für Fernsehen und Film, ja. Es gibt im Internet wirklich die wildesten Geschichten darüber, wie Prince mit Film war. Und auch wie Purple Rain entstanden ist. Das war ja dieser junge Regisseur, dieser
Albert Magnoli.
Der hat ja eigentlich das Projekt abgesagt, nachdem er das Drehbuch gelesen hat. Und das war ein Kunststudent, der hat bis dahin einen Film gemacht, für den er wohl den irgendeinen Studentenausgau hätte haben sollen. Oder jedenfalls ein totaler Anfänger. Und der liest das Skript und sagt, mach ich nicht. Ja, das ist ja deprimierend. Und er hat dann darauf bestanden, in dieses Drehbuch eine normale Dramaturgie einzubauen. Also musste Prince in dem Film seinen Vater, also den Konflikt mit dem Vater, der die Frau, die Mutter schlägt und auch Prince einmal schlägt und so. Und das wollte Prince nicht, weil er seinen Vater ja liebte, augenscheinlich. Das heißt, er hat sich dagegen gewehrt, gegen diesen dramaturgischen Eingriff. Aber ohne das, glaube ich, hätten wir überhaupt keine Geschichte gehabt. Weil die Geschichte von Purple Rain ist The Kid and the Father, nicht die Konkurrenzband.
Ja? Absolut. Ja, genau. Und vor allen Dingen wird ja auch dieses Generationale gezeigt. Er überträgt ja auch, es gibt ja eine Szene, in der Apollonia schlägt, seine Frau. Und dann wird ja auch gezeigt, er muss sich mit seiner Familie versöhnen, aber darf nicht denselben Weg wählen, den sein Vater
gewählt hat. Er muss das Muster brechen, eines der größten Themen ever.
Natürlich, genau, das Verhältnis klären zu den Eltern. Das ist wichtiger als Morris Day in dem Fall, keine Frage.
Und wenn du siehst, dass er wirklich augenscheinlich dramaturgisch nicht viel Einfühlungsvermögen hatte. Also eine Dramaturgie ist ja eine Strategie, wie man einen Film erzählt, die ist ganz klar vorgegeben wie eine Business-Strategie. Du sagst, okay, ich habe ein Produkt, ich will es vermarkten, ich brauche ein Publikum oder eine Zielgruppe und so weiter. Und dramaturgisch musst du im Filmbereich einfach sehr, sehr klar sein, sonst funktionieren Filme nicht. Und er hat da wirklich Schwächen gehabt.
Interessant.
Und das kann ich mir überhaupt eigentlich nicht vorstellen, weil er so ein begnadeter dramaturgischer Songwriter war. Aber im Filmbereich hat er das nicht adaptieren können. Und wir kamen ja von Sign of the Times und auch alle anderen Filme von Gene Under, Cherry Moon und so. Das sind keine guten Filme.
Den würde ich verteidigen wollen.
Ich bin gespannt.
Ja, also ich weiß, es klingt immer so ein bisschen wie so ein Kritiker, Kleinfinger, abgespreizte Haltung, dass man sagt, ich finde Under the Cherry Moon nicht schlecht, aber ich finde ihn tatsächlich nicht schlecht.
Schlecht ist auch nicht, aber er ist dramaturgisch nicht gut.
Ja,
und man hätte den Film ja auch also unterstützen können, all die tollen Prince-Szenen und Einzelszenen. Aber
also ich weiß nicht, also ich finde zum einen, ich weiß, das klingt wie ein oberflächliches Argument, aber ich finde, der Film sieht sehr gut aus. Ich weiß nicht, ob Michael Ballhaus die Kamera gemacht hat oder nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, er könnte das gemacht haben.
Ja.
Genau, ich finde, der ist ja total schön fotografiert.
Also ich sage einfach mal jetzt ja, weil irgendwas in meinem Stammhirn gerade aufploppt, aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr.
Ja,
aber also es sah wirklich toll aus.
Ich meine, also er hat ja, Mary Lambert war als Regisseurin gebucht, mit der das ja verkracht, die danach auch gute Filme gemacht hat, wie die American Psycho-Verfilmung und so weiter. Und ich finde, also der Film heißt ja nicht auch Direct by Prince, sondern A Film by Prince. Ja. Und dann wollte er ja klarstellen, dass das Gesamtkunstwerk dahinter steckt. Ich fand ihn schon beeindruckend. Also ich finde, dass er da sehr befreiter spielt als in Purple Rain. Man merkt, dass kein richtiges Drehbuch vorhanden gewesen sein kann, und er spielt sich einfach nur selbst zusammen mit Jerome Benton. Das war eine gute Idee, ihn zur Seite zu stellen. Kristin Scott Thomas ist auch irgendwie eine tolle Partnerin für ihn, auch viel besser als Schauspielerin als Apollonia. Ich fand es vor allen Dingen faszinierend, dass es glaube ich, bis auf Girls and Boys, wo er da irgendwie diese Record Store, die auf den Tisch steigt und diese Geschichte macht und den Abspann mit Mountains, dass er keinen Wert darauf gelegt hat, als Musiker aufzutreten, sondern den Gigolo gespielt hat und nicht eine Gitarre in der Hand gehabt. Ja, ja. Das war schon irgendwie mutig. Und ich muss auch sagen, also als Schwarz-Weiß-Film, er hat den Farben schon auch gelassen singen, aber ich finde auch, dass er total gut hinfällt, als er am Ende erschossen wird, diesen Schuss in den Rücken bekommt. Er wird sich ja auch überlegt haben, wie will ich eigentlich erschossen werden? Ach, er will ja nicht irgendwie eine Stirnwunde kriegen, sondern er will irgendwie schön fallen. Und ich finde, dass er total schön fällt und total schön in den Armen liegt. Und er sagt ja dann am Ende nicht, ja, weißt du, andere hätten irgendwie ihm die Drehbuchzeile in den Mund gelegt, irgendwie, I will never forget you or I love you. Aber er sagt, we had a great time, didn't we? Oder irgendwie sowas so. Ne? Also er betont nochmal, dass das gemeinsame Erlebnis viel entscheidender ist als die letzte Botschaft, die ein Sterbender der Überlebenden mitteilt.
Liebe Zuhörer, ich wünschte, ihr hättet Sasan während seines Monologes sehen können, wie begeistert er diesen Film verteidigt hat. Den Fall, wie Prince im Film gestorben ist. Du hast geleuchtet.
Ich muss es einfach mal erzählen, ja, weil ich werde nie wieder die Gelegenheit bekommen, so über diesen Film zu sprechen.
Okay. Ich dachte, wir machen das hier nochmal in 30 Jahren.
Wir können das nochmal machen. Dann ist er wahrscheinlich auch mit, muss wahrscheinlich auch über Graffiti Bridge noch gesprochen werden. Das wird wahrscheinlich derjenige Film sein, wo wir uns beide einig sind, dass der nicht so wirklich toll gewesen ist, oder?
Nee, also die größte Ernüchterung war für mich, und das ist halt auch er als Künstler, einfach typisch Prince. Er macht Purple Rain, sowas, was einfach so gut funktioniert, und beim nächsten Mal sagt er, ich mache Schwarz-Weiß, ich gehe nach Europa, ich pfeife auf die Handlungen. Ja, let's have fun. Und er war einfach frei, und das wusste ich da aber noch nicht. Ich habe aber mit Under the Cherry Moon eine persönliche, sehr positiv besetzte Geschichte, weil ich war neu in Köln, war wegen der Musik nach Köln gezogen und hatte meine erste Kölner Freundin da. Und es war Sommer und es hat gekribbelt und es war klar, irgendwann werden wir auch mal bald miteinander schlafen. Ja, so, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen. Und irgendwann sagt sie zu mir, du, also ich würde am Wochenende wirklich zu gerne mit dir schlafen. Und ich sage, ja, nur wenn du vorher mit mir in Prince gehst. Und dann sind wir in Under the Cherry Moon gegangen. Ich hatte das vergessen. Sie hat es mir vor ein paar Wochen nochmal erzählt, die Story, dass sie mit mir zu Prince musste, um Sex zu kriegen. Und wir sind dann ins Kino gegangen und das war einfach total, total schön, weil wir haben uns natürlich die ganze Zeit auch angeguckt und sie war so schön und es war Sommer und es hat gekribbelt. Ach, toll. Und wir wussten, danach schlafen wir das erste Mal miteinander. Und so habe ich diesen Film natürlich in wunderbarer Erinnerung gehabt, aber als ich ihn dann irgendwann nochmal gesehen habe, habe ich erst gemerkt, ja, also im Kino war es so leicht euphorisch, sage ich jetzt mal.
Aber das Kino war aber wahrscheinlich auch halbwegs leer oder hätte wahrscheinlich Ruhe, ne? Das war ja kein Hit. Hieß der in Deutschland Unter dem Kirschmond oder hieß der hier auch
Under the Cherry Moon? Sag das nicht, ich krieg da Hautprobleme, wenn du das sagst.
Aber weißt du, das ist doch schön, dass man irgendwie, du hast für dich und deine Freundin damals einen Film ausgesucht, also stell dir mal vor, du hättest vorgeschlagen The Wall von Pink Floyd oder sowas. Das hätte ja irgendwie nicht funktioniert. Also Prince eignet sich dafür ja auch. Hast du noch mehr spätere Erfahrungen gemacht, in denen du Prince sozusagen funktionalisiert hast, eingesetzt hast, um die Atmosphäre positiv zu beeinflussen zwischen dir und einer neuen Bekanntschaft?
Natürlich, aber ich habe einfach so viel Prince gehört, dass automatisch viele Anekdoten entstanden sind, aber eine von meinen tollen Ex-Freundinnen, mit der ich dann auch gerne Prince hörte, also einer meiner Lieblingsplatten ist die Scandalous Maxi. Ich finde auch seinen Gitarrensound wirklich, ich schmelze dahin, wenn ich höre, wie er den ersten Anschlag macht und einfach nur den Ton stehen lässt. Und er spielt geil und der Song ist sexy und ich dachte, ja, das ist dann einfach auch eine Maxi-Platte, die läuft so, was, 25 Minuten oder was? Mhm. Zu der kann man ja dann gut mal zusammenfinden.
Scandalous Sex Suite.
Ja,
mit Kim Basinger. Aber
meine damalige Freundin hat irgendwann auf meine Schulter mal geklopft und meint, hallo, ich habe wohl ein bisschen zu sehr auf die Musik geachtet und war nicht ganz dabei. Das ist Prince, Mann, was soll ich machen? Ich kann ihn nicht hören. Das war auch so bei der Tour zum Buch. Mein Plan war ja, ich lade Musiker ein und spielen die Prince in irgendeiner abgewandelten Form, DJs etc. Und ich lese dazu. Hat nicht funktioniert. Hier in Berlin hatten wir eine gute Show.
Also du sprichst parallel, während die Musik läuft? Oder?
Genau, gleichzeitig.
Das geht?
Nein.
Okay, hast du gerade gesagt, stimmt.
Das war der Plan. Mhm. Und hier in Berlin hat es sogar noch ganz gut geklappt mit DJ Timo, den du wahrscheinlich auch kennst, kennen ja alle in der Prince-Welt. Schöne Grüße, Timo. Übrigens nochmal danke für Berlin, war ein toller Abend, echt. Ich denke nur heute dran. Und er hat das so einzelne Töne so in die Textzeilen rein improvisiert. Und der Abend lief auch eigentlich gut, super gut durch, wenn ich nicht... Warst du da?
Nein, ich war nicht da.
Okay, mir kamen mitten in der Show die Tränen und ich konnte echt lange nicht mehr weitermachen. Es war die längste, härteste Pause auf der Bühne. Na, und das war mega emotional. Und unten stand ein ganz bekannter Produzent, Filmproduzent, mit dem ich gerade einen Film gemacht habe. Und der ist eigentlich nur mit Leuten vom Sender rübergekommen, um mal zu zeigen, wie cool der Drehbuchautor ist. Und dann kommt er rein, steht da und flennt und kann nicht weitermachen. Er ist wieder gegangen. Ja,
Hast du das hinterher noch aufklären können, dass du gesagt hast, es lag nicht an dir, sondern an ihm? Also am Prince?
Schuldzuweisung mit Prince mache ich nicht. Nee. Prince hat nie Schuld. Nee, aber auf den folgenden Shows war es halt dann so, dass wir ganz klar die Musiker vorweg schicken mussten. Dann kam ich nach der Show nochmal der Musiker. Gleichzeitig, es geht nicht.
Hast du denn, wenn du mit Menschen in Kontakt trittst, wenn du die neu kennenlernst, hast du dann, ist es für dich ein Distinktionsmerkmal, ob man Prince mag oder nicht? Wie wichtig ist das eigentlich für dich? Oder würdest du auch akzeptieren, dass jetzt neue Partnerin zum Beispiel oder ein Geschäftspartner jetzt sagt, ich kann mit Prince überhaupt nichts anfangen, aber kann das meinetwegen begründen? Und dann wäre das für dich einleuchtend und das ist für dich in Ordnung? Oder bist du jemand, der wie deine Romanfigur Leo tatsächlich auch als so eine Art Cluster bildet oder dass du so gruppiert um sich herum mit Menschen, die ihm diese Nestwärme bieten?
Ja, wenn ich die gehabt hätte, hätte ich das gerne gemacht. Und darum bin ich ja auch so dankbar, dass es die ganzen Foren gibt. Das klingt wirklich läppsch, aber hätte es die ganzen Foren nicht gegeben nach seinem Tod, wo ich einfach gemerkt habe, dass es anderen Leuten genauso nahe geht wie mir, ey, das wäre echt eine lange, üble Solo-Strecke geworden. Und erst vor ein paar Monaten bekam ich einen Brief, also wirklich einen Brief im Postkasten. Ich dachte, huch, von einer Frau, die im Pott lebt, die wegen des Romans Prince, also die konnte mit Prince überhaupt nichts anfangen. Aber diese Begeisterung in dem Roman für diesen Künstler hat sie dann dazu gebracht, okay, ich höre es mir nochmal an. Die ist völlig abgefahren auf Prince und kennt aber niemand da in ihrem ganzen Bekanntenkreis, auch ihr Freund nicht, niemand, mit dem sie das teilen kann. Und dann musste sie mir das schreiben, dass sie einfach total alleine ist damit. Und dann habe ich ihr halt ein paar Forenadressen zurückgeschickt und so, dass sie einfach genug Leute um sich hat. Das ist so wichtig, dass wir uns austauschen können mit unserer Liebe. Und letzte Woche habe ich meine Familie in Dänemark besucht. Mit denen tausche ich mich halt über Familiäres aus. Das kann ich mit denen, weil die waren von Anfang an dabei, sonst war niemand mehr dabei. Mhm. Und das ist dasselbe wie mit Prince, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was ich mit völlig Fremden habe, weil sie diesen Künstler auch lieben, ist unglaublich, wirklich.
Ja, man erkennt sich, ne? Also wenn man mit Menschen spricht, die am ehesten, vielleicht noch, wenn sie auch Zeitgenossen sind, also noch nicht mal, klar, es gibt ja viele junge Hörer, die dann irgendwie Prince entdecken oder ältere Hörer, die neu entdecken. Aber ich merke immer diese Verbundenheit oder das Leuchten in den Augen, wenn man Leute trifft, die an den gleichen Orten zur gleichen Zeit gewesen sind und dann später mit denen darüber redet. So wie wir uns über die Rundbühne in der Lost Sexy Tour so gefreut haben. Das sind so Sachen, Rundbühnen gibt es halt überall. Ne? Haben viele Künstler gemacht, von Metallica über Beyoncé und so. Aber das musste erstmal so revolutioniert werden und technisch umgesetzt werden. Und das in den 80ern, aus so einem Jahrzehnt, wo man relativ wenig leider im Video festgehalten hat. Umso besser, als es da gemacht wurde in Dortmund.
Zumindest. Da habt ihr übrigens, warst du da? Hier im Rolling Stone vor ein paar Tagen einen echt schönen Beitrag zu gehabt über den Bühnendesigner.
Ja, Lyra Bennett, genau, den hatte ich gesprochen.
Super Text, echt,
danke nochmal. Ja, sehr gerne. Also es ist mir auch irgendwie, es ist für mich auch wichtig, dass ich das nochmal, dass ich mit den Leuten auch spreche, um unseren Lesern auch auch klar zu machen, wie schwierig solche Umsetzungen damals gewesen sind. Und ich habe mir diese Tour auf YouTube, es gibt verschiedene Konzerte der Tour auf YouTube. Es gibt Pittsburgh, Toronto, ein paar Ausschnitte aus Los Angeles und so. Und ich habe mit Leroy Bennett darüber geredet, wie schwierig das war, 3D-Effekte bei Rundbühnen herzustellen, weil jeder im Saal, ob er hinten, links, rechts, unten saß, musste dasselbe gut sehen können und nicht. Und es gibt ja auch keinen Schattenwurf dann, solche Bedingungen und wie schwer das ist, sowas umzusetzen. Das wurde, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so gewürdigt wird.
Es wird, man vergisst ja dabei, dass du dich einfach auch nicht ganz absichern kannst. Jeder kennt ja das Purple Rain Konzert bei den Bowls, also im Regen, ja, wo alles passieren kann. Aber bei der Love Sexy Aufzeichnung aus Dortmund kannst du auch nochmal sehen, eigentlich ist alles durchgetaktet, soweit, außer wenn Prinz improvisiert. Aber zum Schluss, als er auf die Limousine steigt und die rausfahren, achte mal drauf, wie die beiden Mädels, Cat und Sheila E., ihn festhalten müssen, seine Beine, dass das er dann nicht runter... Die
tausendmal gesehen, nie gesehen.
Ja.
Ach, ja. Ja, mich hat das wirklich beeindruckt. Es wurde ja auch auf Sat.1 gezeigt, zur Primetime. Das muss man sich auch mal vorstellen, ne? Das Konzert eines Musikers auf Sat.1.
Irre.
Ja. Kann man sich eigentlich vorstellen, ne?
Ja, hätten die vielleicht weitermachen sollen, dann wären sie heute Marktführer. So, Sat.1, falls ihr zuhört.
Worauf freust du dich denn, wenn die Box erscheint Ende September? Was ist das, worauf du dich am ehesten stürzen würdest? Oder was willst du herausfinden, was willst du hören und wovon willst du dich überraschen lassen?
Also, freue ich mich einfach extrem auf den Sound. Viele Leute, die ich kenne, finden, dass Sign of the Times die Platte von ihm ist, die am dünnsten klingt. Ja, also auch durch die Drum Machine und so. Der hat da einfach sonst in der Groove Section so geile Musiker, die legen ihm da unten so einen fetten Teppich hin. Und das ist schon eine sehr dünne Scheibe, die auch, wenn ich die voll aufdrehe auf meiner Anlage, ist die leiser als die anderen. Also ich kriege die eigentlich kaum in Party-Ton Lautstärke. Das heißt, ich erwarte jetzt mal einen ordentlichen Bums, ja, untenrum auch. Und dann freue ich mich auch wegen unseres Vorgesprächs. Ihr Lieben da draußen, da wart ihr leider nicht dabei. Wir hatten so ein tolles Vorgespräch in der Runde. Dabei habe ich schon gehört, was für geile Songs da noch drauf sind und vor allem, wie der DVD-Live-Mitschnitt, dass der auch was kann. Also ich freue mich einfach drauf. Ich bin erstmal, aber werde ich sofort als erstes die alte Sign of the Times überall löschen, wo ich die habe, und die neue draufziehen, damit ich nie wieder auf die Bässe verzichten muss.
Das werde ich auch machen. Ich habe lustigerweise so einen leichten Spleen. Ich bin ein begeisterter iTunes-Hörer, also noch mehr als Streaming. Und ich liebe ja die Zusatzanzeige Anzahl der Wiedergaben. Ich finde, das ist einer der meist unterschätzten Zusatzgadgets, die dieses Programm hat, weil die dir nämlich zeigt, welche Lieder dir wirklich was bedeuten. Ja. Wenn man jetzt fragt, was dein Lieblingslied, sagen manche Leute Purple Rain, aber vielleicht ist Purple Rain das Lied, das man so oft gehört hat, dass man seit 10 Jahren nicht mehr hören kann. Aber wenn du jetzt meinetwegen so eine Wiedergabeliste hast mit 100 Prince-Liedern und siehst, welches du wirklich am häufigsten hörst, und dann meinetwegen seit 2008 hast du diesen Song 500 Mal gehört, oder wann hast du ihn hinzugefügt, wann das letzte Mal gehört, dann sagt das schon ordentlich was Biografisches aus. Ja, und deswegen, als du gesagt hast, du löscht die alten Sachen, dann löscht du damit natürlich auch, also in meinem Fall wäre das jetzt so, wenn ich die alten Sachen löschen würde, dann auch die Anzahl der Wiedergaben, die Anzahl, wann ich es zum letzten Mal gehört habe. Man radiert es natürlich durch einen Remaster ein bisschen aus, aber ganz ehrlich, fuck it, ich meine, wenn du jetzt einen besseren Sound hast, nimmst du natürlich immer den geileren Sound.
Ne? Nein, nur, wir können es ja so machen, ich lösche meine und du lässt deine. Ja. Dann hat jeder glücklich. Ich kann mich noch erinnern, als unser Gespräch anfing, kurz davor haben wir gesagt, lass doch mal manchmal ein bisschen Luft, um die Titel zu erwähnen. Das ist jetzt eine Stunde her. Vielleicht sollten wir mal einen Titel erwähnen, den wir spielen können.
Genau. Welchen Titel, sei es jetzt eins der Outtakes, die schon draußen sind oder von der Platte, über welchen würdest du am liebsten hören und welche Gefühle hast du dabei?
Oh. Ich glaube, also wie immer bei ihm, die Balladen, ich liebe alles von Doomy Baby über Adore. Und Adore vor allem ist auch extrem dünn bisher. Ich freue mich so darauf, diese Nummer mit einem ordentlichen Wumms zu hören. Und ich liebe seine Stimme.
Ja, wenn hören wir da mal Kopfstimme rein. Geht.
Oh ja, sehr gerne.
Ja, der Song beschließt ja die Platte auch, ne? Es wurde ja gesagt, dass Prince die Wahl hat zwischen Crucial und Adore als Abschlussstück der Platte. Findest du Crucial besser als Adore oder findest du Adore besser?
Ich bin einfach total befangen. Ich habe Adore so für mich abgespeichert als Schlusslied eines Jahres letztendlich, wo ich nur Sign of the Times für mich erlebt habe mit. Ich bin einfach also damals so steil gegangen auf ihn und ich habe diese Nummer so oft gehört, das kann kein anderer Song, der nicht auf der Platte ist, nachholen.
Er kriegt ja in der Mitte so einen leichten Drive, ne? So ein bisschen so ein Gear-Change, weil Schlagzeug setzt ein und Maybe Not The Ride, er korrigiert sich selber im Lied und kriegt so ein bisschen so, er versucht ja irgendwie, das Lied ist ja wahrscheinlich für Susanna Melbourne geschrieben worden, seine damaligen Verlobten, der die ewige Treue geschworen hat, das hat dann ja nicht geklappt, aber es war so ein bisschen so sein Versuch, ihr nahe zu kommen, ihr zu zeigen, dass er sie liebt und ich habe da mal so ein bisschen so einen Druck gespürt in dem Lied. Es endet ja mit so einem engelsgleichen Chor fast am Ende, so ein schöner Ausgang auch für eine Platte, aber ich habe mich da ein bisschen auch um ihn auch gefürchtet. Also er wirkte
gefürchtet?
Da, ja, also er wirkte da nicht, er wirkte da irgendwie nicht hundertprozentig selbstbewusst in dem Lied. Wie hast du das gesehen?
Ich blieb schon davor hängen, weil wenn jemand wie Prince damals, ja, also nicht Prince, als er etwas älter und ruhiger wurde und eine Familie gründen wollte, sondern damals, wenn dann Prince gesagt hat, ich liebe dich und bleib, was weiß ich, treu oder was für immer und so, dann denke ich, ja, ist ein frommer Wunsch, enjoy the moment, aber aber wie gesagt, bei seinen Balladen oft ist mir auch sein Text gar nicht so wichtig wie die Atmosphäre und der Ton, den er bei mir hinterlässt. Also daher hätte er auch bei Adore irgendwas anderes singen können. Ich wäre immer noch Fan. Mhm. Der kriegt mich einfach mit diesen Balladen unglaublich flachgelegt und meine Güte, echt.
Dann spielen wir mal einen Song ein, der mir ganz viel bedeutet hat damals, und zwar The Cross. Der fünfte Song auf der zweiten Platte gewesen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er der erste war. Also im Grunge gibt es dieses Loud, Quiet, Loud-Muster, wo du irgendwie leise anfängst und dann laut kommst. Ich weiß nicht, ob er das damit schon vorweggenommen hat, aber es war für mich nicht absehbar, dass er, nachdem er sehr balladesk anfängt, nur mit der Gitarre, dann dieses, ich glaube, Sheila E. spielt da auch die Drums oder auch der selber gemacht. Nee, ich glaube, er hat das sogar selber gemacht. Dass das Schlagzeug einsetzt in diesem leicht verschobenen, fast schon, wie soll man sagen, also fast wie so einen holzklotzartigen Sound, über den Susan Rogers ja auch später geflucht hat. Sie hat ja gesagt, das sei viel zu schnell, das Schlagzeug. Aber ich fand das doch sehr beeindruckend, wie er dieses Schlagzeug, das auf einem Superstar-Album weitem nicht so glatt poliert gewesen ist wie bei Michael Jackson oder George Michael, dass er sowas damit draufgehauen hat, gleichzeitig diese politische Message da auch mit eingebunden hat, das hat mich, glaube ich, am meisten umgehauen.
Ja, eine Wahnsinnsnummer. Und vor allem auch, wenn du von der Komposition mal kommst, ich glaube, der benutzt fast zwei Akkorde in dem ganzen Song. Mhm. Irre, irre, das ist Weltklasse Kunst, neben, dass er einfach einen Song macht, mit denen du automatisch irgendwie beim zweiten Mal mitsingst, ja. Auch interessant, ich habe ja als Ansprechpartner für viele Medien in Sachen Prince in Deutschland seit dem Roman sehr unter Prince-Tributes leiden müssen. Ja. Also ich habe sehr viele Versuche gehört, ihn zu covern, wirklich auch schlimme, ja. Aber das ist eine Nummer, die kann man covern. Die könnte sogar, glaube ich covern. Und die wäre immer noch okay, obwohl ich das mache, weil der Song so stark in sich ist. Du kannst den nur mit Schwierigkeiten verkacken. Und das ist auffällig an dem Song.
Ja, stimmt. Er singt ihn auch relativ würdevoll. Also er stellt sich hinter den Song, eigentlich auch mit dem Gesang. Er versucht nie mit dem Gesang mehr auszudrücken, als der Text oder das Arrangement eigentlich hergibt, ne?
Ja, und die Dynamik ist halt einfach so geil. Man, ab dem Moment, wo du weißt, dass es laut wird, dann willst du auch, dass es laut wird. Und dann macht er es laut. Also es ist so, also du kriegst deine Erwartungen wirklich erfüllt in der Nummer. Und da habe ich, mein Gott, was habe ich diesen Song aufgehört?
Verspielen wir auch nochmal einen Song ein, der Prince auch sehr wichtig gewesen ist. Es ist auf der ersten Platte gewesen, nämlich It. Mhm. It war ein Lied, über das hat Susan Rogers auch gesprochen, das war ihm wichtig. Er hat gesagt, this is for the black radio. Es gab immer wieder die Vorwürfe, die gingen eigentlich wahrscheinlich ab 1999 los, mit Sicherheit ab Around the World in a Day, dass viele seiner ehemaligen Hörer gesagt haben, das ist uns nicht mehr schwarz genug, er hat die Black Community verloren. Mhm. Und Susan Rogers meinte irgendwie, Prince konnte das nie nachvollziehen. Klar, die ersten Hörer, die Ende der 70er auf ihn aufmerksam wurden, sagt sie, die kam aus Detroit und Atlanta, das war so seine Community, aber dann fing er an, die Rockmusik zu erobern und viele haben gesagt, er hätte auch diesen Kontrahenten Nelson George gehabt, den er verewigt hat im Black Album, der gesagt hat, das ist nicht mehr ein Vertreter unserer Musik und er soll sich so geärgert haben, dass er gesagt hat, okay, It, diese Sexnummer, so wie Hot Thing ja auch, die mache ich jetzt speziell fürs Black Radio, um zu zeigen, wo der Hammer hängt. Und der Rhythmus ist natürlich geil, also es ist irgendwie so ein das hat er live schon bei When Doves Cry vorher mal ausprobiert. Und allein, dass auch so ein Gong drin ist, ist halt einfach auch spitze. Wir können uns natürlich nicht hineinversetzen in die afroamerikanische Community und die Kultur, aber.
Damals vor allem nicht.
Ja, damals in den 80ern, genau. Das ist natürlich muss trotzdem sehr hart für Prince gewesen zu sein, dass er Gegenwind bekommt, weil er etwas probiert, was er anscheinend nach Ansicht vieler Leute nicht hätte tun dürfen.
Ne? Okay, aber da kann ich generell aus Künstlersicht schon mal sagen, wenn du als Künstler dich veränderst, kriegst du immer einen Arschtritt von deinen alten Fans. Mhm. Also wie viele es dann sind, ob es 30% sind oder 50%, es sind wirklich viele Menschen, die... Mir geht's ja auch so, wenn Prince für mich ein perfektes Album gemacht hatte, dann habe ich auch innerlich immer gesagt, bitte mach noch 5, bevor du dich änderst. Mhm. Und was war bei der nächsten Scheibe wieder alles neu? Und wenn ich zum Beispiel jetzt, ich schreibe ja Feel-Good-Romane, also in meinen Büchern, wenn du die liest, fühlst du dich einfach gut. Also wird keiner umgebracht, es sind keine Krimis, es sind einfach Romane mit Menschen, die Menschen mögen. So, würde ich jetzt mal ein Krimi schreiben, dann meine alten Leser würden auch sagen, sag mal, spinnst du? Du darfst dich als Künstler eigentlich nicht verändern, wenn du einmal Erfolg hattest. Und das ist das, was ich ja bei Prince dann einfach auch so geil finde. Dem war das scheißegal. Und ich kann mir vorstellen, dass er am Anfang seiner Karriere dann gedacht hat, okay, the Black Community kritisiert mich jetzt, ich verstehe es nicht. Aber ich glaube, das hat ihn sowas von null beeinflusst in seinen Entscheidungen.
Aber ist das nicht komisch, dass, also gesetzt den Fall, jeder hätte hören können, dass das, was er in der, ich sag mal in Anführungszeichen, weißen Musik macht, also sprich in Around the World in a Day oder Purple Rain, jeder, der das gehört hat, kann doch trotzdem gehört haben, dass es qualitativ hochwertig ist. Das heißt also, die Ablehnung dieser Musik war sozusagen, ist es dann die kulturelle Aneignung, die dann kritisiert wird, oder ist es halt irgendwie das Weggehen der alten Kultur? Das ist eine Sache, die ich halt einfach nicht verstehe.
Aber es ist, glaube ich, ganz einfach, wenn man einfach auf Menschen guckt. Menschen mögen jetzt nicht so viele Veränderungen. Ja? Und wenn die dich dann lieb haben und du veränderst dich dann tun Menschen sich halt damit schwer, weil sie lieben dich ja, wie du bist. Und jetzt veränderst du dich auf einmal. Das ist anstrengend, kompliziert und man hat auch Angst, vielleicht das Schöne zu verlieren und so weiter. Ich glaube einfach, das ist so ein bisschen Basic-Psychologie. Also ich kenne das wirklich von allen Künstlern, die ich kenne, die schon mal einen Change in ihrer Karriere gemacht haben, dass sie mit denselben Dingen zu kämpfen hatten.
Wobei das bei Bowie wahrscheinlich ein bisschen flüssiger lief. Ne? Also klar haben Leute gesagt, ich mag ihn jetzt nicht als Thin White Duke oder ich mag ihn nicht als Let's Dance Kanarienvogel, aber es hat ja nie wirklich jetzt jemand ihn total verdammt, ne? Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine politische Geschichte, wenn es auch um Hautfarben geht. Ne?
Ja, ich
weiß
es nicht. Ich glaube einfach, es gibt immer Ausnahmen und Bowie hat sich so oft verändert, dass man dann gesagt hat, okay, der verändert sich halt. Aber bei Prince war es das später auch so. Du wusstest einfach, wenn du eine Platte von ihm einfach liebst, die nächste wird trotzdem anders sein, weil so tickt der Typ. So, aber am Anfang seiner Karriere hat es sich das vielleicht noch nicht ganz rumgesprochen.
Was ist denn für dich ein Prince-Album, dass du so I Stand Alone-mäßig verteidigen würdest, das, von dem du denkst oder von dem du weißt, dass das keiner mag?
Oh, da kann ich nicht mitreden, weil ich ja in den Prince-Foren drin bin, wo alle Prince lieben. Und natürlich hat jeder mal seinen Favorit und so. Aber was mich schon wirklich, also underrated, würde ich sagen, Undertaker.
Oh, okay.
Also was für ein geiles Gitarrenalbum. Meine Güte, wenn du das laut auf Kopfhörer hörst, dann also da locker zu bleiben und nicht stiften, tanzen zu gehen, das Ding kann was. Und ich habe mir jetzt The Ride auf YouTube in glaube ich, 5 Versionen angehört, live von irgendwelchen Konzerten und es ist jedes Mal fantastisch. Also geiles Album, ein bisschen seltsam mit dem komischen Anfang, mit der Frau, die kotzt und so, also dieser, aber die Songs, die da drauf sind und auch wenn er die live spielt, das ist schon fett.
Ja, bei mir ist es ja tatsächlich Batman.
Ach echt?
Also, wow. Ja, also okay. Batman, viele sagen, seine goldene Phase war von Dirty Mind bis Sign of the Times. Ich würde sagen, von Dirty Mind bis einschließlich Batman. Also auf das Album wird ja stark eingedroschen.
Gib mir mal eben die Jahreszahl.
Also 80 bis 89.
Mhm.
Also tatsächlich die kompletten 80er Jahre. Auf das Album wird ja stark eingedroschen und ich kann die Argumente auch nachvollziehen, dass natürlich sein Genie sich da nicht so stark gezeigt hat wie bei anderen Alben, aber ich fand, es war eine sehr gute Auftragsarbeit, die er glänzend gelöst hat. Also
musst
er hat,
du erstmal machen, also
ja,
als
genau.
Auftragsarbeit. Und
vor allem guck dir
das Video noch an mit Party Man, wie er das mit Nicholson gemacht hat. Das kriegt auch nicht jeder hin. Das ist einfach geil, was er da rübergerettet hat, was Nicholson dann in einem. Wobei, bevor ich was Falsches erzähle, ich weiß gar nicht, hat er das Video vor dem Film gemacht oder nach dem Film?
Ich weiß nicht, also ich meine, Partyman wird ja in der Szene bei Batman eingespielt, als Nicholson die ganzen Kunstwerke, glaube ich, beschmiert oder so, ne?
Ja, den Song, aber also gab es das Video schon? Weil ich habe das Gefühl, dass Nicholson sich ja ein bisschen bedient bei Prince.
Das kann gut sein.
Aber
Prince hat ja diese Kunstfigur, das Gemini, also weil er selber stellt, sein Zwilling ist gegründet mit diesem halben Gesicht.
Ja.
Aber also mein Sohn liebt zum Beispiel das Batdance-Video.
Ach echt?
Ich finde, der ist 6.
Okay.
Also er liebt das schon seit er 4 ist.
Okay.
Und also es gibt irgendwie so, also ich mag Prince, wie er da als Prince auftritt, wie auch als Gemini. Ich finde das Gitarren-Solo sehr, sehr mutig für so einen Blockbuster-Film. Also wie so ein Metal-Solo.
Und schon. Die Snare ist ein Klo. Die Snare von Partyman ist eine Toilettenspülung.
Ach, echt?
Ja, also er hat so richtig.
Voll die Verarsche, habe ich verstanden.
Ja, oder? Der hat schon mit den Augen gezwinkert.
Dann. Wow, das wusste ich jetzt auch nicht. Aber ich finde also auch bei Batdance, er singt ja irgendwie Let me stick the 7-inch into the computer. Ne? Das singt er ja. Und da habe ich mich oft gefragt, ob das so sein höhnischer Kommentar gewesen ist über der DJ oder der Minidisc-Kultur. Ich weiß nicht, Minidisc gab es wahrscheinlich noch nicht, aber halt irgendwie zu zeigen, dass er eher der LP-Typ ist. Und der Computer noch nicht wirklich was für ihn. Das Video war sowieso kurios, also es hat eine total schlechte Regie. Es gibt eine Stelle, die ärgert mich richtig. Da sieht man anhand, weil er so ein bisschen runtergeht mit dem Körper, dass er seinen Spagat macht. Aber der Spagat ist nicht gefilmt, er ist nur der Oberkörper gefilmt ab dem Hals. Man sieht, er hat einen Spagat gemacht, aber anscheinend im Endschnitt hat dann der Regisseur oder Prince das dann einfach nicht aufgenommen.
Ja, solche Fehler gibt's immer, aber da gibt's ja bei Prince dann auch immer die netten Anekdoten. Nachdem er auf Tour war, ich weiß nicht mehr mit welcher Tour, da war ich mit einem Musiker häufiger auf Konzerte und immer wenn es eine Fehlkopplung von der Bühne gab, sagt er entlassen. Und das hat er eben von Prince wegen seinen Ansprüchen an Ton live. Ja. Sobald du einen Fehler machst, war der Ton beim nächsten Konzert ausgetauscht.
Das sagt er im Paisley Park Video, das in der Edition beigefügt ist, übrigens auch am Ende. Ne? Also egal wie schön Silvester für ihn gewesen ist, wobei mich da noch interessieren würde, wann das Konzert genau geendet hat. Also ob er irgendwie 20 nach 12 war und unbedingt Silvester mitnehmen wollte oder 20 vor 12. Er sagt am Ende auch mal ins Mikro, and by the way, ich glaube, er heißt John oder so, you're fired. Und das sagt er, ich weiß ja auch, ob er dabei lacht. In dem Paisley Park Live-Video. Ach, echt? Das sagt das ganz am Ende. Oh. Ja, das ist wirklich sehr lustig. Da gibt es einige Sachen. Es gibt auch
nicht für John, oder wie der hieß.
Ja, der arme John, der wird es wahrscheinlich sein. Das Neujahr 88 fing dann für ihn anscheinend dann irgendwie nicht so gut
an. Nicht ganz so gut.
Ja, aber es gibt wirklich, also das Konzert ist wirklich empfehlenswert. Es gibt auch einige nette Fehler drin. Also auf einmal geht der Rhythmus los von Hot Thing beim Schlagzeug-Solo von Sheila E. Ne, auch jemand falsche Taste gedrückt und so weiter. Und gerade wenn man immer denkt, alles müsste perfekt laufen, dieser spontane Abend hatte doch ein ganz eigenes Kaliber.
Ja, und vor allem Prince konntest du ja gar nicht kaltstellen mit Fehlern. Also das merkst du ja auch, wie frei der eigentlich selber improvisiert hat. Ich finde das bei dem Regenkonzert, bei dem legendären ja auch einfach irre, was für Songs er da spielt. Und dann verpasst er den Mikrofoneinsatz, weil er mit seinen hohen Schuhen auf der glitschigen Bühne nicht zum Mikrofon laufen kann. Dann lässt er halt die erste Zeile weg und geht in die zweite rein. Also der konnte auf alles reagieren. Da hat er einfach Repertoire. Bis zum Mond und zurück.
Da muss man auch ein bisschen Angst um ihn haben. Es regnet in Strömen. Stromschlag wird es hoffentlich nicht geben können und so. Aber trotzdem ist also Regen und Open Air, da wird mir Angst und Bange.
Ja, aber das ist wirklich, also da kann ich aus Erfahrung von früher sagen, lieber sterben als langweilen.
Ja.
Aber gut, so waren die Bands dann auch. Wir waren halt sehr wild und viel unterwegs und es war Hauptsache Spaß und wenn wir alle draufgehen.
Ja.
Und ich denke, dass Prince wäre an einem Blitzschlag bei dem Gig gestorben. Ich glaube, wenn du ihn dann hättest fragen können, danach hätte er gesagt, Happy End.
Ja, wahrscheinlich.
Also was für ein geiles, was für ein legendärer, also auch durch die Storys drumherum, was für ein legendärer Abend und Moment. Und dann Purple Rain mit im Regen mit dieser großen Leinwand davor.
Das war sowieso eine tolle Zeit. Ich weiß nicht, was das Management das mit ihm besprochen hat, wenn er überhaupt eins hatte, aber das war ja auch die Zeit sozusagen sein Comeback Mitte der Nullerjahre, das war 2007 oder so, ne? Musicology und dann ist er in Roskilde aufgetreten und ich sag mal was ganz Unpopuläres, das werden die Leute auch nicht gerne hören. Ich muss gestehen, ich bin kein Fan des Auftritts, den er zu Aaron George Harrisons gemacht hat mit While My Guitar Gently Weeps.
Weil?
Klar, das Solo, also klasse Solo, toll. Darüber, das muss man nicht diskutieren, aber es hat mir nicht gefallen, dass er den Song an sich gerissen hat. Weiß, es war nicht seine Absicht, wie despektierlich gegenüber George Harrison aufzutreten, aber es wurde wahrscheinlich auch einmal geprobt auf diesem Niveau, aber ich finde, er hätte den Song nicht zu sein machen können. Das war eigentlich zu Ehren George Harrisons. Danny Harrison, sein Sohn, war auch
mit dabei. Ja, was heißt dann? Also da dreht sich jetzt mal. Ja,
jetzt schon?
Ja, okay. Ja. Pass gut auf. Ja. Du kannst nicht Prince einladen zu so einem Abend und denken, er macht, was die anderen machen. Er hat noch nie gemacht, was die anderen machen. Warum soll das an dem Abend machen? Guck dir nur sein Outfit an. Die anderen sahen aus, als kämen sie vom Sport. Und er kommt in diesen roten Anzug mit einem Zylinder fast. Ja, also das ist einfach, der musste diesen Abend abbrennen. Das war sein Job.
Aber er hat ihn dann zu einem Prince-Song gemacht. Also nicht zu einer Hommage, sondern zu einem Song, von dem er hätte denken können, er hätte den selber komponiert.
Er hat ja nicht in die Komposition eingegriffen, sondern er hat nur das Gitarrensolo verlängert. Und das Gitarrensolo gibt es und er hat es halt einfach nur, er hat einfach dann nochmal ein Universum und 60 Planeten dazu getan.
Ja, also mir kam das so vor, als hätten die anderen, ich weiß gar nicht, ob jetzt, es war, Tom Petty war dabei. Mensch, wer war denn noch alles dabei? Alle.
Alle.
Also sozusagen, alle waren dabei.
Eddie Van Halen leider nicht.
Das hat noch der gegenübergestellt. Und da hatte ich halt so ein bisschen so das Gefühl, dass denen nicht klar geworden ist, dass es ihnen entgleitet und ihm so zugleitet. Dass es das Publikum hineinfallen lässt, das fand ich irgendwie auch ganz, ganz gut, dass er das gemacht hat. Es gibt ja diese Deutung, dass der afroamerikanische Musiker Prince den weißen Musikern sozusagen gezeigt hat, dass die Kultur, die Gitarrenkultur nicht von ihnen dominiert werden kann und dass es halt etwas allen gehört. Der Aspekt, der hat mir gefallen. Ich weiß nur nicht, ob das so beabsichtigt gewesen ist.
Oh ja, also so deep gehe ich in sowas gar nicht rein. Ich sehe einfach nur einen Musiker, er guckt ja immer rüber, während er spielt. Soll ich? Kriegt dann The Nude und dann feuert er das Ding ab, wie es sich gehört für den weltbesten Gitarristen. Ja. Mann, ich bin so froh, dass er es so gemacht hat. Und wenn du die Reaktion der anderen siehst auf der Bühne, waren sie ja auch nicht gerade unglücklich. Du siehst halt neben Prince schlecht aus. Und ich habe gerade, es gibt auch von Jimi Hendrix die Nummer Red House. Und Prince hat das gecovert in Purple House. Und da gibt es eine Live-Version von, kennst du die?
Nein.
Musst du dir reinziehen, was er da spielt auf der Gitarre. Ist Gott.
Hat er versucht, wie Hendrix zu spielen oder auch was Eigenes wieder gemacht?
Er hat einfach Prince-Style gemacht. Und das Interessante ist, dass er den Gig damit anfängt, sagt, hey, I've heard Johnny Lang is in the house. Come up, Johnny, we'll wait for you. Du glaubst doch nicht, dass Johnny Lang da hochgegangen ist, um sich abschlachten zu lassen. Niemand sollte mit einer Gitarre neben Prince stehen, weil Eddie Van Halen und so hätte ich wirklich gerne gesehen, aber auch Carlos Santana gehört da nicht hin. Was Prince da nochmal macht, der hat eine Art von Dynamik. Alle reden über Technik, Schnelligkeit, das interessiert mich gar nicht. Aber er hat eine Art von Dynamik, die ihn einfach automatisch in den melodiösen Mittelpunkt rückt beim Solospielen. Absoluter ja. Irrer. Schwärme ich genug oder soll ich noch ein bisschen drauflegen?
Es könnte gar nicht besser. Wir sind ja beide große Prince-Fans. Es gibt bei mir Zeiten von ihm, die mir gar nicht gefallen haben. Aber ich habe immer anerkannt, was für ein großartiger Musiker ist.
Man konnte sich immer drauf verlassen, egal welche Platte kommt, geh zur Show.
Ja, die sowieso. Show war immer geil. Immer. Es gab eigentlich nie eine Zeit, wann ich ihn ausgelassen habe, es sei denn, Konzerte waren zu weit weg. Also ich weiß, dass er Anfang der 90er, ich bin ja großer Fan des Love Symbol Albums von 92 gewesen, das vielleicht kein Geniestreich war, aber sehr viele gute Songs noch hatte. Aber das hat er nicht mit einer eigenen Tour in Deutschland betourt, sondern er ist einmal in Norddeutschland aufgetreten, auf so einem Elends-Festival, wo dann irgendwie auch Rod Stewart, glaube ich, waren und Joe Cocker oder so.
Oh.
Also ja, so auch so eine Mischung, wo du gewusst hast, der gehört da nicht hin. Ich weiß gar nicht, ob er dafür eingekauft wurde oder ob er gesagt hat, ein Konzert in Deutschland und dann machen wir das irgendwie im Norden, im Gebietsschutz oder keine Ahnung. Aber da habe ich irgendwie gedacht, das passt irgendwie nicht hin. Hast du eigentlich damals diesen TV-Auftritt, den gibt es bei YouTube gesehen? Natürlich hast du ihn gesehen, ich wollte nur mal gefragt haben, mit James Brown und Michael Jackson und ihm.
Ja, leider.
Ja, das ist ein interessanter Auftritt, ne? Also man sagt ja irgendwie, dass Prince, also er hat es ja irgendwie erstaunlicherweise gar nicht geschafft, auch zu singen, ne? Also er hat eben dieses Mikro genommen und so ein bisschen so eine Show gemacht, aber es ist irgendwie so ein Auftritt gewesen, den Michael Jackson dann in die zweite Reihe auch mehr oder weniger degradiert wurde, aber Prince wahrscheinlich auch nicht das machen konnte, was er wollte.
Ja, aber das kann ich auch aus Erfahrung sagen, also meine Band hat sehr viel geprobt und zwar ist immer wichtig, dass wir so safe sind auf der Bühne, dass egal was passiert, dass wir den Song so gut können, dass von mir aus zwei Leute ausfallen können und die beiden anderen machen aber was mit dem Song. Zur Not gehen wir auf Rhythmus und nehmen das Publikum für Mitmachteil mit oder whatever. Wir kamen mit allem klar auf der Bühne. Trotzdem gab es immer Situationen, wenn ich selber in einem neuen Kontext war, als Backgroundsänger bei einer anderen Band, dass ich einen Blackout hatte. Und für mich ist das, was Prince da hat, einfach ein Blackout. Der kommt da hoch, nimmt die Gitarre, will nicht spielen, gibt sie weg, will tanzen, tanzt nicht und geht. Also das ist so, was soll ich hier? Vielleicht ist die Nummer auch falsch für ihn gewesen und er will dann nicht drauf spielen. Ich muss es mir nochmal angucken. Auf jeden Fall, für mich ist das einfach ein Zeitdokument, was einfach verrückt ist zu sehen, die drei zusammen auf der Bühne. Aber eine das besondere Qualität hat der Moment eigentlich nicht.
Ja, das wurde ja auch veröffentlicht auf VHS und ich glaube aber Prince rausgeschnitten oder nicht genannt. Also er wird ja schon seinen Anteil mit dazu gehabt haben. Einer seiner besten TV-Auftritte war natürlich in meinen Augen das müsste gewesen sein, so 94, 95 We Are The World, als er mit dem Lolli auf der Bühne stand, Quincy Jones. Also das ist so eine Selbstsicherheit, dieses ganze Thema Live-Aid, das war sowieso, We Are The World war für ihn sowieso, er hat darüber dann ja auch gesungen, ja. B-Seitenmäßig, 85, und er hat das ja, das hat ihn ja beschäftigt, das war für ihn keine leichte Entscheidung, glaube ich, zu sagen, ich mag mich in den Chor nicht mit reinschunkeln und das ist nichts für ihn. Und
ja, so. Aber das, auch das macht dich zum Superstar, du musst mal Nein sagen.
Ja.
Und hätte sich da reingestellt, wäre einfach der Kleinste gewesen in der Ecke zwischen vielleicht auch irgendwelche langweiligen Pop-Sternchen, die da waren und so. Und
mit der du auch reden musst.
Ja,
auch,
der, ne? Gehört da sowas von gar nicht hin.
Ja, und das konnte ich
damals
auch
verstehen. Haben sie ihn alle natürlich geschlachtet, aber aus seiner Sicht völlig konsequent da wegzubleiben.
Ja, fand ich auch. Ich fand es in dieser Lolli-Szene halt toll, dass Quincy Jones ihm das Mikro hinhält und er den Lolli dann entgegenhält. Alle Fans, die jetzt hören, wissen sowieso, wie legendär das ist. Und Quincy Jones hat sich ja auch schwer getan mit Prince. Es gibt ja auch Videos, in denen er seine Leistung auch schmal redet, ne? In denen er dann irgendwie sagt, ja, er ist schon irgendwie ein begabter Pianist gewesen, aber er ist jetzt nicht irgendwie aufgefallen. Das ist schon interessant. Also ich habe da manchmal das Gefühl, dass Quincy Jones mehr Probleme mit Prince hatte als sein vermeintlicher Konkurrent Michael Jackson. Sein eigentlicher Konkurrent.
Ja, schwer zu sagen. Also von Quincy Jones habe ich ein wirklich shocking Interview gelesen, wo er alle niedergemacht
hat. Ja, das war vor 2 Jahren. Da hat er wirklich auf die Pauke gehauen, als müsste
er. Da hat er aber anschließend gesagt, dass er Diabetes hat und sein Medikament nicht genommen hat. Also irgendeine Erklärung, die ich medizinisch einfach auch nicht beurteilen kann, aber dieses Lästern über andere, leider gehörte ich früher auch dazu. Ich musste immer die Konkurrenz schlecht reden, was total Quark war. Aber ich war einfach als Persönlichkeit noch nicht weit genug. Und ich glaube, dass das in unserer Gesellschaft leider überall immer noch zu sehr verbreitet ist, die anderen niederzumachen, statt die auch groß zu machen. Da brauchst du halt ein großes Ego für selber. Du musst mit dir selber safe sein, um die anderen anzuerkennen oder zu vielleicht Leute, die auch weiter sind als du, zu unterstützen, damit sie noch weiterkommen, weil sie einfach toll sind. Diese Größe, ich glaube, wenn du jung bist und mit deinem Ego voran willst, gerade auch in einem System wie Amerika, wo sowieso nur immer der Erste zählt oder Kapitalismus oder so, ja, schafft nicht jeder.
Ja, glaubst du eigentlich an die Theorie, die unter anderem auch Susan Rogers gesagt hatte, dass Prince deshalb politischer wurde mit Sign of the Times, weil das im Alter von 27, 28 passiert ist, wo vieles, was an Motivation so gesteuert wird, nicht mehr von den Hormonen ausgeht, sondern von einer echten kognitiven Haltung und ihn das auch beeinflusst haben könnte? Oder meinst du, das lässt sich nicht so generalisieren in dieser Altersphase?
Also da habe ich viele seltsame Thesen zugehört. Das hieß auch, als er gemerkt hat, dass er durch den Club 27 durch ist, dass er sich verändert und so weiter. Also da gibt es so viele Thesen zu. Ich bin da nicht so der große Psychologe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Prince, ich sehe es ja bei mir selber, wann mein Testosteronspiegel nachgelassen hat. Das war nicht mit 28.
Ja, ja. Ich wollte gerade sagen,
also, ich glaube nicht, dass er da schlagartig reif geworden ist mit 28. Oder?
Ja, er hat dann ja auch seine quasi so.
Ich glaube wirklich, dass es die Trennung von The Revolution war. Also ich glaube, dass diese Bindung zu Wendy und Lisa, dass die emotional total unterschätzt wird und dass er vielleicht auch nie wieder in irgendeiner Band sowas hinter sich gehabt hat, auch wenn die Musiker ihn geliebt haben und auch wenn es gut lief damals noch mit Sheila E. und so weiter. Aber Wendy mit ihrer bescheidenen Art, mit ihrer Schönheit, also auch, ich meine, ihre Ausstrahlung. Sie ist einfach so ein schöner Mensch, wenn sie auf der Bühne ist und spielt und er konnte sich immer auf sie verlassen. Sie stand immer hinter ihm, war immer in Augenkontakt. Wenn er gemacht hat, hat sie mit ihm getanzt, gespielt. So das Ding, dass er das verloren hat. Ich glaube vielleicht, dass das vielleicht auch ein bisschen diese Wärme ist, die der Sign of the Times fehlt.
Ja.
Du warst doch auch. Und jetzt fange ich doch an mit Küchenpsychologie.
Mach sorry. Das. Du warst doch auch in Amsterdam beim Revolution-Konzert, ne?
Ja, du warst auch da?
Ich war auch da, ja.
Toll, dass wir uns nicht getroffen haben.
Ja, das haben wir irgendwie nicht geschafft. Er ist, also die Revolution, klar, ne? Also es ist. Amsterdam, Holland war ja immer ein ganz, ganz wichtiges Land.
Ja, geile Prince, Zuschauer.
Ja. Ah, Prince hat ja auch mal von den Holländern irgendwie geschwärmt. Amsterdam ist so wahrscheinlich so die wichtigste europäische Stadt. Hamburg liebt er ja auch, aber Amsterdam war wahrscheinlich so für ihn die wichtigste
europäische Stadt. Also ich habe gehört, dass er auch Wolfsburg echt toll fand.
Da hat er gerne einen Zwischenstopp für die Aftershow-Konzerte.
Habe ich gehört, ja.
In der Aufstadt Wolfsburg. Und also das Amsterdam-Konzert war natürlich total bewegend. Also allein schon bestimmte Songs hören, die ich noch nie gehört habe.
Ne? Oh, Sasa, endlich können wir uns wieder streiten. Pass auf, ich war so enttäuscht. Ich bin früher gegangen.
Du bist früher gegangen, ja. Weil dein Zug gefahren ist? Oder weil du es wirklich doof fandst, das Konzert?
Für mich war, also an dem Abend habe ich nochmal so richtig verstanden, dass er nicht mehr da ist. Mhm. Ich fand den Anfang der Show super, wer hat nochmal gesungen? Mark Brown, ne? Hat die ersten nochmal gesungen,
oder? America, ich glaube, ging es mit America los? Ich weiß es gar nicht mehr.
Auf jeden Fall so der erste Block, der war erstaunlich gut gesungen, zwar nicht von Prince, aber von jemandem, wo du gemerkt hast, der nimmt die Nummern, ja, an. Dann hatten wir Wendy und Lisa, so einfach schön, sie zu sehen, also Wendy, ja, ich liebe sie einfach, und dann kam dieser Gastsänger und in dem Moment verwandelte sich, das hat auch mein Freund Nils Kruse einfach so schön gesagt, ihm ging das jetzt genauso. Er meint dann, in dem Moment verwandelte sich die Band in eine Coverband.
Ja, da sind wir uns einig, da müssen wir uns gar nicht streiten. Ich hatte den Sänger nur schon ausgeblendet.
Ah, okay.
Also jetzt kriege ich wahrscheinlich einen auf den Deckel von Leuten, die das hören und sich besser auskennen. Ich kannte den nicht, aber der ist wohl bekannt. So, also der gehört irgendwie zum Prince Cosmos oder mit dem Arbeiten, die irgendwie schon einiger zusammen.
Ich habe ein paar YouTube-Videos mit ihm gesehen, aber ansonsten, mir war da auch nicht so, aber der hätte auch ein völlig Fremder sein können, wenn er das Ding anders macht, aber er hat mir das Ding auf eine Art verkauft, die ich überhaupt nicht annehmen konnte.
Hat er auch Kiss gesungen? Die haben es wahrscheinlich für solche Songs dann benutzt. Ne?
Ich weiß nur, danach war eigentlich der erste Moment wieder mit Sometimes It Snows, das haben sie einfach super gemacht mit der Atmo. Wendy weiß auch einfach, wie lang die Pausen in diesem Song sein müssen. Ja. Da scheitern ja viele, die das Lied covern, die nicht verstehen, wann du die Klappe halten musst und das Ding muss kurz atmen. Und das, Mann, ey, diese Frau, die hat diese Nummer einfach großartig gespielt.
Das ist ein ganz, ich muss dich kurz unterbrechen, weil mir ist das nie so klar geworden, bis du das jetzt gesagt hast. Sometimes It Snows in April, das ist dieser Moment, wo man, wenn man ihn hört, nicht weiß, wann er endet, wie so letzte Atemzüge, ne? Christopher Tracy stirbt, man weiß nicht, wann der endet und sie setzt am Ende immer nochmal neu an. Das habe ich so noch nie, das war mir so noch nie so klar.
Das spürt man, wir sind heute hier, um voneinander zu lernen. Es geht ab.
Ja.
Nochmal zurück zu Sign of the Times. Ich habe eine Anekdote für dich. Und zwar, das ist auch so typisch, also ein klassisches Beispiel für Prince-Einwirkung. Ich höre Sign of the Times und es singt Dorothy Parker. Und ich denke, Dorothy Parker, who's that? Ich kriege raus, Dorothy Parker ist eine amerikanische Journalistin und eine Schriftstellerin. Und ich kaufe ein Buch von ihr und besorge mir eine Bio und denke, wow, in der Zeit so eine Frau, geil, ja. Werd so ein bisschen warm mit ihr, empfehle sie weiter, erwähnt sie später immer wieder in irgendwelchen Projekten. Und vor ein paar Wochen gucke ich dann A Star is Born. Und ich krieg raus, okay, ich interessiere mich immer für die Backing, also Hintergrundgeschichte. Wem sage ich das? Ich sitze mit Musikjournalisten hier. Sorry. Also ich liebe es dann einfach zu gucken, wer hat das Ding gemacht, wo kommt das her, und krieg raus, dass A Star is Born hat schon 4 Remakes vorweg. Eins davon mit Judy Garland. Ja. So, ich guck mir alles an. Guck dir bitte nie das Ding an mit Barbara Streisand. Ist wirklich schlecht.
Gilt sogar mit als Beste, ne?
Ja,
ich habe es aber auch nicht gesehen.
Guck dir an und stirb, echt. Also da öffnest du das Fenster und willst es abkürzen. Jedenfalls, das Originalskript von A Star is Born ist von Dorothy Parker mitgeschrieben.
Ach, sieh mal an, das wusste ich nicht.
Und ich sitze da und denke, wieder Prince. Weißt du, und wieder, nur weil ich Prince gehört habe, ist mir diese Frau aufgefallen. Und nachdem ich das dann breitgetreten habe, kriege ich raus, dass Prince eine andere Dorothy Parker in dem Song gemeint hat. Der hat gar nicht die gemeint.
Also wirklich eine Waitress, die es wirklich gab, oder?
Ne, also, keine Ahnung. Der, krass. Vielleicht hat es sich die auch
noch... Ich hätte auch auf die Dorothy
Parker... Pass auf, aber wir haben ja jetzt die ganzen Fams hier in der Leitung. Ihr Lieben, falls ich falsch liege und es doch die Dorothy Parker war, dann gibt uns doch mal, Sasan und mir, kurz mal über die üblichen Wege ein Zeichen, denn ich habe, Stand jetzt, nach meiner Recherche, hat Prince sich den Namen einfach nur ausgedacht.
Das wäre ein ganz schöner Zufall, ne?
Das wäre ein ganz schöner Zufall, über den ich dann auch gestolpert bin, aber bisher finde ich nichts anderes.
Naja, man achtet natürlich auch drauf, weil Prince seltener als man denkt tatsächlich Frauennamen bis zu dem Zeitpunkt einen Titel eingebaut hat. Ich kenne jetzt Annie Christian natürlich, Darling Nikki, so viel mehr dürfte es nicht gewesen sein. Bambi natürlich, also nicht nur das Reh, sondern er meinte natürlich eine Frau, aber da wird man natürlich darauf aufmerksam und denkt, worum geht's da? Ne? Dann gibt es einen Namecheck mit Joni Mitchell noch drin, was ja auch ein bisschen verwirrend in dem Kontext ist.
Wow. Wo wir gerade bei Frauen sind, ein Aspekt, den ich wirklich auch bei Prince immer noch extrem unterschätzt finde, nicht nur, dass er Vorreiter war in Sachen Rechte der Künstler, sondern wie er Frauen supportet hat, das hat mich immer an ihm begeistert. Wir reden ja über die 80er, teilweise die 70er, und er supportet eine schwarze Frau oder People of Color nach der anderen und zieht die mit groß. Und das ist etwas, was mir immer an Udo Lindenberg so positiv aufgefallen ist. Udo Lindenberg, einer unserer größten Songwriter, die wir in Deutschland haben, finde ich, hat immer Frauen supportet. Immer wenn ich ihn gesehen habe, hat er eine unbekannte Sängerin mit, die anschließend ein Star wurde oder zumindest große Möglichkeiten hatte. Der hat immer Frauen groß gemacht. Etwas, was man an ihm wirklich nur lieben kann. Und Prince auch. Was hat er für Frauen gefördert in seinem Leben? Also die müsste man mal zusammenzählen und in einem Saal zusammenbringen oder für ein Festival. Das sind ja Dutzende Weltklasse-Musikerinnen, ja.
Ja, das ist schon irre. Ich hätte aber auch nicht gedacht, da habe ich jetzt auch wieder von dir gelernt, wie man Prince und Udo Lindenberg zusammen in eine Linie bringt. Ja,
ich bin aber selber erschrocken, aber. Ja,
aber das.
Aber
das,
wenn du, also Männer, die Frauen lieben, die kannst du eigentlich immer leicht erkennen, weil sie die Frauen supporten, ja. Und ich finde, das sollten viel mehr Künstler machen.
Ja, ja, da hast du recht. Ich meine, er hat ja unter anderem auch sehr wichtige Songs weggegeben, wie Manic Monday ist das bekannteste Beispiel wahrscheinlich. Ja. Love That Will Be Done finde ich ein Song, der mir sogar noch ein bisschen lieber ist. Und man kann in die Seele des Genies nicht so reinblicken, wie das ist, sich von Babys zu trennen. Also Pharrell Williams hat das ja auch mal gesagt, Songs sind wie meine Babys, aber manche wachsen halt woanders auf und solche Geschichten. Ja. Ne? Und man muss schon sehr, sehr viel Selbstvertrauen haben und wissen, was man noch produzieren kann, um sich von seinen Babys da zu trennen. Ne?
Ja, aber das ist diese absolute Sicherheit, die er definitiv hatte. Er hat ja auch oft gesagt, und es klang erstmal arrogant, wenn ich einen Hit machen will, schreibe ich einen. Es interessiert mich nur nicht. Ja, also der weiß natürlich genau, wie ein Hit aufgebaut ist und wie er klingen muss und so weiter. Ich glaube einfach nur, dass unser Freund Prinz, der Großartige, einer der größten künstlerischen Vorbilder für andere Künstler sind, wie er Kunst begriffen hat. Denn sich zu verändern, wenn du keinen Erfolg hast, ist schon sau schwer. Wenn du einmal irgendwas gefunden hast, was du gut kannst, dann nochmal einen neuen Weg einzuschlagen, das schaffen nicht viele da draußen. Aber es zu tun, wenn du Erfolg hast und alle auf dich einreden und hunderte von Jobs hängen davon ab und so weiter und du sagst, was soll ich machen? Ich bin kein Geschäftsmann, ich bin Künstler. Ich muss mein Ding machen. Mhm. Das ist so schwer. Das ist against all Widerstände.
Aber würdest du sagen, dass Genie...
Against all Widerstände. Mein Englisch wird immer besser. Das ist Berlin hier. Berlin färbt genau ab.
Würdest du sagen, dass Genie davon abhängig ist oder die Verwirklichung von Genie von der Zeit, in der man sich in der Musikindustrie probieren kann? Mit anderen Worten, wäre es denkbar, dass es ein Genie geben kann, das so ähnlich ist wie er, aber vielleicht jetzt nicht mehr entdeckt werden könnte oder sich nicht mehr durchsetzen könnte? Kann es mit anderen Worten, besteht überhaupt die Möglichkeit, dass es jemanden wie Prince in dieser Konstellation nochmal gibt?
Ja, natürlich. Ich lese viele Biografien. Ich habe gerade die Biografie von Liszt gelesen. Man weiß ja nichts über die alten Jungs. Man weiß, okay, Mozart weiß man durch Falco, oh, der mochte auch Klamotten und war ja jung, erfolgreich und so. Diese Leute waren Weltstars in ihrer Zeit. Und zwar mit 7, mit 9. Ja, die wurden von Schloss zu Schloss gebracht und spielten dann vor auserwählten Publikum und so weiter. Und Liszt zum Beispiel, also das ist schon Kracher. Mozart, Kracher, Beethoven, wir hatten schon viele große nur. Was bei Prince einfach auffällig ist, viele Superstars aus der Geschichte konnten eine Sache gut. Die ganz Großen konnten 2 oder 3 Sachen gut. Prince konnte aber 10 Sachen gut. Also diese Vielfalt, die er mitbringt, nicht nur in seinem Look, also alleine, also meine süße Ex macht Mode, ja. Und also die Prinzklamotten, das haut dich einfach um, wenn du siehst, was für eine Fantasie und Eleganz da drin ist. Und das in den 80er Jahren, wo alle sich angezogen haben wie Scheiße. Ja,
stimmt.
Also,
was ist dein Lieblingsanzug von ihm? Oder dein Lieblingsstyling?
Oh, es gibt so viele.
Nenn mir eins.
Also, was mich wirklich, wirklich wuschig macht, ist sein Anzug, der gepunktete von der Love Sexy.
Den würde ich auch nennen.
Aber frag mich nicht, warum. Bei der Sign of the Times, der sah einfach schon so oft so gut aus. Mhm. Ich mochte auch viele von seinen Frisuren. Allerdings hat er auch immer so Ticks, die er ausprobiert hat. Und wenn du dir diesen Mitschnitt von The Purple House anguckst, über den wir vorhin sprachen, da wirst du sehen, dass da hat er noch den Tick mit der Zunge und die haben verzweifelt, der dann beim Solo zieht er immer die Zunge so in die Wange.
Das hat er eine Zeit lang gemacht, ja?
Ja, das wusste ich gar nicht. Versuchen die verzweifelt da rauszuschneiden und schaffen es nicht ganz, weil er es einfach sehr lange macht.
Interessant, ich wusste nicht, dass er sich so eine Marotte da.
Oh, der hat immer wieder neue Dinge ausprobiert mit allem. Das ist ja das einfach irre. Darum, ich wundere mich ja wirklich, und das lasse ich dann auch einer der Figuren im Roman sagen, wie er wohl in Beziehung ist, weil es sich permanent entwickelt und verändert. Und als Partner muss er irgendwann den totalen Burnout kriegen, wenn du da auch nur halbwegs mitgehen willst, ja.
Ich fand es so lustig in der, es ist eigentlich ein trauriges Buch von Mighty, dem es um Prince geht, aber es hat natürlich auch sehr komische Momente drin in der Ehe.
Sekunde, sie hat mehrere geschrieben oder meinst du
jetzt das eine Buch, ne?
Ja, okay.
Und es gibt mehrere lustige Momente drin. Ja. Es gibt ja, hast du ja auch gelesen, es gibt diese eine Szene, in der sie halt schreibt, irgendwie, es gibt zwei Indizien, die darauf hindeuten, dass Prince nicht mehr wirklich an dir interessiert ist.
Ja.
Zum einen, dass er halt neue Frauen, die er kennenlernt, per Handschlag begrüßt. Und das andere ist, er kauft dir dann einfach irgendwann eine teure Villa in einem fernen Land, wie in Spanien halt, weil er weiß, dann kannst du dich da auffallen und ich bleibe in Minneapolis und mach mein eigenes Ding.
Ja.
Und wenn das so Prince Mittel gewesen ist, natürlich, Untreue ist immer scheiße, aber wenn das Prince Mittel gewesen ist, um so einen Blick in seine Seele zuzulassen, ne, diese leicht Scheue und diese, also nicht offen Konflikte austragende Art, das fand ich schon fast ein bisschen putzig, ehrlich gesagt.
Ja, ach ja, ich glaube schon, dass meine Ex-Freundin diesen Vorschlag, dass ich in Zukunft den Willen in fremde Länder kaufe, gerne aufnehmen werde. Also, es gibt Schlimmeres.
Darf man nicht klagen, ne?
Also, aber ich glaube, klar, Matey war einfach so jung. Ja, mein Gott, in dem Alter, und der erste Mann ist ein Weltsuperstar. Ich meine, was für eine Geschichte, ja? Wie willst du das schon gehandelt kriegen? Ich finde, die hat sich gut benommen. Ich fand auch, dass sie in ihrem Buch ihn geschützt hat. Die hat ein paar Sachen geschrieben, wo ich gedacht, aha, ja, da komme ich gerade nicht mit, ja. Aber ich finde, dass sie, wenn du daran denkst, dass er der erste Mann ihres Lebens war und wie das zu Ende ging und wie es danach weiterging, dann finde ich, dass sie sich sauber verhalten hat.
Da hätte war Nobel, das stimmt.
Ein bisschen mehr, glaube ich, auf die Glocke gehauen.
Ja, sie ist ja auch niemanden, es gibt ja auch Grabenkämpfe, ne, aus dem Tod. Jeder will irgendwie die Deutungshoheit irgendwie haben, der ehemaligen Mitmusiker und Freunde. Und es gibt ja ziemlich tiefe Gräben zwischen einzelnen Bandmitgliedern. Aber da stand sie ja eigentlich im Grunde genommen mal außen vor. Ne? Sie war zwar auch nie wirklich so involviert oder so, oder halt irgendwie bis heute befreundet mit anderen, man sieht das irgendwie selten, aber sozusagen Hahnenkämpfe oder so, die andere austragen, das hat sie nicht gemacht.
Ja, und was viele auch nicht wissen, ist, dass sie ja so krank ist. Und sie zieht ihr Ding durch, ist, glaube ich, alleinerziehend, lebt da mit ihrer Mutter in L.A. in einem kleinen Häuschen draußen und im Vorort. Und sobald sie dann irgendwas mit Prince macht, ist es immer falsch. Dann liegen seine alten Sachen im Keller und sie braucht die nicht mehr. Was soll sie denn machen? Nur weil sie mit Prince zusammen war, soll sie verhungern oder was?
Ja,
natürlich
Museum
muss sie das verkaufen.
Ja.
Vielleicht hätte es einen anderen Weg gegeben, wenn sie besser vernetzt wäre oder jemand sie beraten würde, das vielleicht mit der Estate abzuklären oder so. Aber ey, das ist eine alleinerziehende Frau, die eine schwere Krankheit hat. Und das muss erstmal so jemand gewuppt kriegen. Und dann ist sie auch noch die einzige Ehefrau von dem vielleicht größten Superstar, den er in den letzten 50 Jahren hatte. Also wer sagt, dass er ihre Situation besser managen würde, da wäre ich vorsichtig.
Ja. Wollen wir vielleicht nochmal unseren, weil wir die Gelegenheit einfach nutzen können, unseren Lieblingssong von Prince nochmal vorstellen, jeder?
Ich habe keinen.
Okay. Du hast keinen. Doch. Du musst dich festlegen.
Nenn
mir wenigstens drei.
Okay, ich nenne drei.
Nee, lass uns kommen, ist zu schwierig. Fünf.
140.
140.
Bis morgen.
Twitter-Zeichen. Lass mich kurz, also ich könnte, ja, ich kriege
mal. Nein, wir nennen einen, das ist für richtige Männer.
Verdammt.
Einer tut richtig weh. Das ist unmöglich. Und jeder.
Aber man darf auch die nennen, auf die man dann verzichtet, ja? Die darf man schon.
Nein, dann sitzen wir bis morgen hier.
Okay.
Das ist ein One-Liner jetzt. Dass du ziehst die Waffe und hast nur einen Schuss. Und jeder, der jetzt zuhört, bitte mitmachen. Der eine Prince-Song. Ich weiß, das ist unmöglich, aber Sasan und ich, wir quälen uns jetzt da auch mit.
Ja, du musst aber anfangen. Ne? Du schießt zuerst.
Als Gast? Echt? Also ich würde es einfach sagen, weil mich das wirklich, diese Nummer immer wieder kriegt, ist es Can't Love You Anymore.
Okay, gut.
Also, was er da mit seiner Stimme macht und die Atmo mit dem offenen Fenster hinten, wo draußen im Hof die Vögel singen und so, das ist so besonders. Das Klavier ist leicht übersteuert, also ist eigentlich wie ein Demo-Mitschnitt und ich habe noch nie eine bessere Aufnahme von dieser Nummer gehört.
Super. Ja, meiner ist Anastasia.
Have you ever been so lonely that you felt like you were the only one in this world? Have you ever wanted to play with someone so much you take anyone, boy or girl? Anastasia, come to me, talk to me, ravish me, liberate my mind.
Wow.
Wow. Also, wer mich kennt, weiß sowieso, dass Love Sex meine Lieblingsplatte ist von ihm, aber...
Wie fandst du es damals, dass die durchgelaufen ist? Das ist ja auch so typisch Prince. Wie fuck ich die Fans ab? Also, ja. Die Platte läuft durch und du weißt nie, wo die Nummern... Was haben die DJs damals gemacht? Ja?
Also, ich meine, man muss schon sagen, wenn sie nicht irgendwie einen Fade-Out haben, haben sie Enden, wo du zumindest eine Sekunde Zeit hast, auf Stopp zu drücken, wenn du dir den Tape-Mix machst, ja, oder sowas.
Aber, ne? Daran kannst du wieder... Mhm. Ich meine, jeder wird ihm davon abgeraten haben. Wäre ich sein, ja, Freund gewesen, ich hätte gesagt, Prince, don't do that. Mhm. Daraufhin hätte er mich verbannt für immer. Und er hat es trotzdem getan. Seine Plattenfirma wird rotiert haben, seine Musiker werden gesagt haben, what the fuck, alle DJs sowieso.
Klar, das Cover, okay, dann auch noch, ne? Also,
na gut, das Cover finde ich einfach nur geil, dass die Amis so verklemmt sind, das ist ja nicht unser Problem hier im aufgeklärten Europa. Ja.
Ich fand an dem Lied einfach, also ich war nie religiös und werde es auch nicht werden, also es ist ein Lied auch für Gott, aber ich finde diese dramatischen Tempo und auch Stimmungswechsel innerhalb des Liedes, die in diesen Chorenden einfach beeindruckend. Ich finde auch, dass er nie besser gesungen hat als auf dem
Gibt
Song.
Gibt es davon nicht eine Long Version?
Wenn es sie gibt, musst du mir den Link schicken. Also es gibt eine Demo-Version, die ich kenne, die nicht so gelungen ist. Ich weiß nicht, ob ich es genau hinkriege, irgendwas mit Follow Me Into Love Sexy Land. Das ist so ein bisschen Disneyland-mäßig. Also Love Sexy Land, das überschreitet das Konzept, was sowieso schon sehr verkopft gewesen ist, ein bisschen zu stark. Also Love Sexy Land, also einen Disney-Park brauchen wir jetzt nicht. Das hat es ein bisschen zerstört. Es hat aber zum Glück nur in der Demo-Version gesungen.
Okay, Aufruf an die Fans, die zuhören. Falls es eine Long-Version davon gib bitte bei mir oder Sasan melden, ja, er muss das unbedingt hören.
Dann mache ich auch euch zuliebe sofort einen Artikel darüber, in dem ihr erwähnt werdet.
Geil.
Ja.
Alle Foren, alle Prince-Fans erwähnt es namentlich. Das wird ein dickes Heft.
Das wird ja wahrscheinlich länger als der Abspann bei der Herr der Ringe.
Die Druckerkosten kannst du schon mal.
Stimmt.
Was haben wir denn noch hinten raus? Ich fand, was ich auch echt an diesem Album Sign of the Times echt besonders fand. Wann hast du schon mal ein Studioalbum mit einer einzigen Live-Aufnahme?
Das fand ich auch irre. Das muss doch ein Gruß gewesen sein an die Revolution-Leute. Oder nach dem Motto, wir haben uns getrennt, aber hier seid ihr noch einmal vertreten.
Aber habe ich nicht in deinen Artikeln gelesen, dass Wendy und Lisa eh involviert waren in fast alle Songs auf Sign of the Times? Ich meine, das sind ja alte Songs. Er war ja immer zwei Alben vor. Das heißt, in dem Moment, wo The Revolution endet, ist er eigentlich ja... Muss ja Wendy und Lisa mit dem nächsten Album
gewesen sein. Klar, also es ist, das steht auch in den, es gibt ja Dwayne Tudor, der für den Estate arbeitet, der so kalendarische Notizen macht und genau weiß, wann Prince im Studio gewesen ist. Der hat herausgearbeitet, dass Revolution oder zumindest Teile der Band, also halt Wendy und Lisa in der Regel, bei 11 von der 16 Songs mitgemacht haben. Deswegen hast du ja auch völlig richtig gesagt, eigentlich ist es ein Revolution-Album und hätte wahrscheinlich das Revolution-Album noch ein bisschen besser geklungen als so. Und sie haben an 11 von 16 Songs mitgemacht und ich glaube, dass Prince einfach erkannt hat, dass er noch nicht wusste, wie seine neue Liveband sein würde und er mit diesem Paris-Song, das war eine Aufnahme von der Parade von Paris, den zu integrieren nochmal gezeigt hat, irgendwie, es war definitiv so gut, unabhängig, was jetzt irgendwie kommt.
Okay, du meinst also, Beautiful Night ist ein letzter Dank an die Bella, wie romantisch, Sasan. Jetzt wird's warmherzig hier.
Ja, es ist ja leider ein Song, den ich gar nicht mag. Ne?
Warum? Das ist doch einfach Party-Zone.
Ja,
das Ding live. Hast du es live gehört? Also im Saal.
Ich überlege, hat er den mal live gespielt? Also als er Love Sexy in Hamburg gemacht hat, gehörte der Song nicht mehr zur Setlist. Er hat ihn in Paris noch gespielt, zum Anfang der Tour, aber es hat immer rausgeworfen. Danach habe ich ihn nie wieder live gehört. Ich habe Prince danach aber auch nie wieder so oft gesehen. Ich habe ihn bei der New Tour gesehen in Hannover. Hamburg Diamonds and Pearls habe ich ihn gesehen. Dann erst wieder in Berlin im ICC bei Rainbow Children. Und dann bei seinem letzten Auftritt, ich habe ihn nicht so oft live gesehen und er hat ihn auch nicht gespielt. Nee, also ich bin, das ist auch eine sehr unpopuläre Meinung, ich bin kein Fan seiner zu langen Jam-Songs. Das ist nichts für mich, aber ich hätte natürlich gerne am Schlagzeug gesehen, wie er bei dem Song das halt macht. Man sieht ihn ja nicht oft als Drummer.
Ja, auch da, also ist echt interessant. Ja, ich liebe es, wenn er übertreibt, weil er so viel Überschuss hat. Mhm. Also das ist einfach erst da, also irgendein Nerd hat mir vor ein paar Monaten erzählt, dass Prince 20 Minuten Solo spielen kann, ohne irgendeinen Lick zu wiederholen.
Wow.
Ja, also der ist so voll, sein Kasten ist so voll mit Angeboten, dass er eigentlich die ganze Zeit, der kann einfach, also eigentlich immer spielen und ich finde gerade ab da, wo er das klassische Set für das Publikum, den Song, die klassische Struktur abgehandelt hat und anfängt dann mit der Band, gerade so in den 80ern mit den langen Keyboard-Tönen von Dr. Fink hinten, wo die dann vorne steil gegangen sind, mein Gott, ich kann das nicht im Sitzen hören, wirklich. Wenn ich Prince höre zu Hause und es kommt zum Part, ich muss immer tanzen.
Ja.
Das ist irre, was für ein Druck der da entwickelt. Mhm. Und das ist immer, wenn er anfängt zu übertreiben. Also wenn er immer den Leuten unten noch mehr geben will, als eigentlich schon da ist.
Wo du gerade Dr. Fink erwähnst, ich muss aber auch sagen, ich kenne kein besseres Keyboard-Solo als das von ihm in Head. Und das ist halt eins, das Prince nicht gemacht hat.
Okay. Aber apropos nicht machen, Prince, das wusste ich ja nicht, das habe ich erst durch The Prince Van Album mitbekommen, durch diesen Kobe Wong, mein Gott, dass ich den Namen nicht drauf habe, der hat auf jeden Fall diese unglaubliche Blazer-Gruppe mitgebracht auf das Video, könnt ihr euch auf der Homepage angucken und da habe ich erst verstanden, dass Prince alle seine Gebläse-Arrangements rausgegeben hat. Da gibt es einen Typ, der hat die ganzen Blazer-Sätze für ihn geschrieben.
Ja.
Und dazu wäre meine Frage, und da sind auch jetzt wieder alle Fans, die zuhören, aufgerufen, gab es jemand, der die Backings arrangiert hat?
Gute Frage.
Weil Prince hat so geile Backings, also wenn du gerade auf Kopfhörer ihn hörst, wie bei When Two Are in Love, was der da hinten macht, oder Seven oder so, klar, kennt man, der hat so exzellente Chöre und Sätze gesungen hinten. Und das ist etwas, was zum Beispiel auch, wo ich glaube, dass er nicht unterschätzt hat, aber was ihm später gefehlt hat, wie Wendy und Lisa Backings gesungen haben, auch mal unisono, einfach ganz mädchenlike. Also das hat er nie wiedergefunden.
Ja, genau, das waren auch Sängerinnen, die man rausgehört hat und wo man wusste halt, das sind die beiden, die da singen. Das wurde später ein bisschen indifferenter. Ne? Also Matey war ja wahrscheinlich auch eher so eine Sprechsängerin, wie auf dem Love Symbol Album, hört man das ja eher.
Die hat gesungen? Wusste ich gar nicht.
Ja, sie hat zumindest gesprochen auf der Platte. Ich weiß ja nicht, ich habe sie ja nie live gesehen. Hat sie da nie gesungen? Hat sie wirklich nur getanzt?
Ich kann mich nicht erinnern. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die jemals hab singen hören.
Ja.
Ich habe auch noch nie auf YouTube ein Video gesehen, glaube ich, wo sie singt.
Ah ja. Interessant, ja. Ich weiß nur bei den Bläsern halt, das hatte Eric Leeds halt auch mal erzählt. Prince hat sie mit dem Saxophon sehr schwer getan. Das konnte er nicht. Und ich hatte dann zu Atlanta Bliss auch gesagt, vielleicht wollte Prince auch Bläser nicht lernen, weil das einzige Instrument ist, bei dem du nicht parallel singen kannst. Du kannst ja nicht beides gleichzeitig machen. Vielleicht war ihm das einfach wichtig, jederzeit was äußern zu können, wenn der Ton ihm das befohlen hat oder wenn er die Intuition gespürt hat, was zu sagen. Das kannst du bei Bläsern halt nicht machen. Da musste er so ein bisschen lachen, der Atlanta Bliss, und meinte, ja, das kann ja durchaus sein und so weiter. Aber vielleicht ist es auch wirklich so, dass man einfach bestimmte Instrumente muss man ja auch mal eingestehen können oder zugestehen können. Er war ein Multi-Instrumentalist, aber das heißt ja nicht, dass man auf allen so gut ist, wie man es könnte. Und deswegen finde ich ja Eric Leeds als Saxophonist auch so prägend auf Sign of the Times wie bei Hot Thing. Man hört ihn einfach, ne? Also das ist einfach eine ganz, ganz präsente Gegenstimme. Mitarbeitende Stimme, aber auch eine, die einen Kontrapunkt setzt.
Ja, aber da finde ich ehrlich gesagt auch Marcio Parker muss man da sofort erwähnen.
Stimmt.
Was der auf den ganzen Touren, also die ganzen Live-Aufnahmen, wie der auf diese Nummer wieder, wirst du sehen, es gibt im Internet von dieser Purple House Nummer eine gekürzte Version, die unbedingt die lange gucken. Da ist übrigens auch dein Freund von The Revolution, der da gesungen hat. Der ist da in der Aufnahme drin und singt da auch. Und nicht gut. Ja, also der ist da und er macht auch, was er tun soll.
Ja.
Aber er ist einfach auch als Figur auf der Bühne.
Wie sind die denn auf den gekommen? Das muss doch irgendwie so ein Marketing, muss doch irgendwie so ein Manager geben und so, hey Mann, versuch mal ein bisschen jünger zu klingen. Oder wie, also wie kommt man denn darauf? Der sollte ja, die Sexnummern singen, oder?
Der hat ja viel ausprobiert und hat dann wahrscheinlich das ausprobiert. Aber warum jetzt gerade diesen einen Sänger könnte, wahrscheinlich jeder Zweite, der zuhört, weiß das nur wir wieder nicht. Mhm. Also das kriegen wir auf jeden Fall raus, warum der dabei war. Und vor allem, warum The Revolution ihn auserwählt hat, um bei der einen Tour nach Prince Tod dabei zu sein. Das hat bestimmt eine persönliche Anbindung.
Ja.
Kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber auf jeden Fall, dort warten, beschließt der Prince dann, sie warten auf Johnny Lang, der natürlich sofort den Fluchtwagen ansteuert. Und dann, weil es ein bisschen länger dauert, sagt er einfach so, Marcio. Und dann kommt der Marcio und spielt, er wusste gar nicht, dass er dran war. Und innerhalb von 2 Sekunden hat er den Saal mit 5 Tönen, die er bläst. Also das ist schon ein dermaßen herausragender Musiker und Saxophonist. Irre, was der alles abliefert.
Hast du Prince jemals da erlebt in solchen Videos, wie so eine Leistung, dass er so Blowaways von so einer Leistung, das honoriert oder überrascht guckt? Oder war das für ihn eher so nach Motto, ich weiß, was du kannst und das fügt sich da jetzt so ein? Und
bei The Ride habe ich es gerade gesehen. Ja. The Ride ist ja eine ganz schlichte Blues-Nummer. Eigentlich kannst du dabei nicht glänzen als Basic Group, sage ich jetzt mal Drum Bass. Mhm. Aber ey, was die beiden spielen, das ist so satt auf dem Punkt. Der Bassmann, der spielt im Sitzen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer das ist. Ich habe den Namen natürlich schon x-mal gelesen, vergesse immer gleich wieder. Und der hat auch schon ein paar Bassläufe drauf in so einer 0815 Blues-Struktur. Die sind schon echt fett. Und da am Ende von dem einen The Ride, dann guckt der Prinz auch zu ihm rüber und grinst sich einfach eins, weil der den so von hinten diesen Bass in den Hintern gedrückt hat. Also wirklich, das war... Die haben so einen fetten Sound zu dritt gemacht, abgefahren.
Wusstest du, dass Prince auch mal im Sitzen seine Lieder eingesungen hat?
Warum?
Ich weiß nicht warum, aber hat er gemacht. Hat Susan Rogers auch erzählt. Ne? Sie hat ihm irgendwann sein Studio aufgebaut. Er hat ja immer fast alles immer alleine eingesungen.
Ja, klar.
Bis auf Forever in My Life habe ich jetzt letztens gehört in einem Prince-Podcast, dass Susanna Melbourne da gesagt hat. Aber er hat teilweise, sie hat es daran gemerkt, dass sie in diesen Booth da eingetreten ist und dann gesehen hat, dass das Mikro so auf Sitzhöhe eingestellt gewesen ist.
Und hat sie seine Höhe schon eingerechnet, oder?
Ja, genau. Okay. Genau. Also sie hat erkannt, dass er gesessen haben muss beim Singen. Und klar, wenn man sich vorstellt, also wenn es Momente gibt in meinem Leben, die ich gerne bei Prince gesehen hätte, ist es natürlich, wie er diverse Songs eingesungen hat. Wie er dabei geguckt hat, ob er bei The Beautiful Ones gesprungen ist oder aber am Boden gekreischt und solche Geschichten. Das will man natürlich sehen. Ne? Aber allein diese kleinen Details, zu wissen, dass er manches im Sitzen einsingt, ich weiß nicht, ob er das ein bisschen entzaubert oder eher eine neue Facette hinzufügt, aber da war ich auch erstmal baff.
Da kann ich eigentlich als zwar sehr schlechter, aber immerhin Sänger sagen, dass mir früher, ich musste stehen, um atmen zu können. Mhm. Ich habe allerdings auch, ich meine, Rockband, viel gepresst, immer laut, immer voll drauf. Ja, müsste ich mal drüber nachdenken, ob ich Leute kenne, die ihre Songs aus irgendeinem Grund, um irgendeinen Affekt der Entspannung vielleicht zu entzeugen oder irgendeine andere Atmosphäre dann im Sitzen einsingen. Aber gehört habe ich von sowas noch nie. Mhm. Man steht eigentlich, weil... Dann kannst du einmal durchatmen und
größerer Resonanzraum wahrscheinlich irgendwie, ne? Ja. Also das hat mich wirklich beeindruckt zu wissen, dass er halt irgendwie in verschiedenen Lagen sich der Sache dann so angenommen hat.
Ja. Würde mich nicht wundern. Ich denke, dieser Typ war so viel im Studio, also ich denke einfach, der hat alles ausprobiert. Wirklich, also der war einfach so neugierig. Irre.
Ja. Mensch, da war ja ganz schön was jetzt
schon abgerissen. Ich glaube, wir haben wir die halbe Stunde jetzt voll?
Knapp, also wir müssen noch wahrscheinlich nach 20 Minuten bringen, das zu schaffen. Aber wir gucken mal auf die Uhr und sagen irgendwie, also wir haben sehr gut unterhalten über das, was wir uns schon immer mal sagen wollten. Ist auch das erste Mal, dass wir uns persönlich getroffen haben.
Auch das, irre, oder?
Ja, also per Telefon haben wir uns schon lange ausgetauscht.
Ja, und nochmal danke, ich lese echt viele Texte von dir und finde, du bist echt ein guter Musikjournalist.
Aber das freut mich, danke.
Ich weiß, man macht sich in Deutschland keine Komplimente, aber das finde ich übrigens scheiße. Ich finde, wir sollten uns viel mehr sagen, wenn wir gute Sachen machen, und du bist ein guter Schreiber.
Danke, das freut mich sehr. Ich bin ja auch sehr begeistert gewesen von Das schönste Mädchen der Welt. Roman, bei dem ich manchmal nicht wusste, ob er mich traurig macht, weil er so viele traurige Momente hat, oder ob ich mich allein nur darüber freuen sollte, dass jetzt endlich mal jemand einen Roman über Prince geschrieben hat. Man soll ja denken, dass es das irgendwie am laufenden Band gibt, aber vielleicht bist du sogar der Einzige. Also ich kenne jetzt
niemanden. Ich bin der Einzige, weil alles andere wäre an mich irgendwann rangetragen worden. Irgendwann erfahre ich alles, was mit Prince zu tun hat, einfach weil ich in diesem Forum bin, wo diese unglaublich informierten Leute sind, die permanent täglich auch posten, und hätte es einen anderen Roman gegeben, hätte ich davon erfahren.
Ja. Ja.
Und es ist schon ein verrücktes Gefühl, dass ausgerechnet ich den einzigen Prince-Fan-Roman weltweit geschrieben habe, aber es ist eins der richtigsten Dinge, die ich in meinem Künstlerleben gemacht habe, dass ich meine Karriere noch mal kurz aufgenommen habe, um dieses Ding zu schreiben. Das Einzige ist, ich wünschte, ich hätte es zu seinen Lebzeiten natürlich geschrieben, damit er einfach vielleicht noch mal auf einer anderen Art hätte verstehen können, was er uns normalen Leuten hier draußen in der Welt vielleicht bedeutet hat, mit seinen Entscheidungen etc. etc. Nicht nur mit der Musik, sondern mit seinen Künstlerentscheidungen. Ja. Und das Ding hätte ich ihm einfach gerne in die Hand gedrückt und gesagt, hier Baby, das ist für dich, for you.
Ja.
Und
okay.
Sasa, meine Güte, schön, dich kennenzulernen.
Wollte ich gerade sagen, es war uns eine Ehre und ich hoffe, wir können das irgendwann wiederholen, dass
sehr
du nochmal zu uns kommst.
Sehr gerne.
Wir bedanken uns bei euch zum Zuhören beim Rolling Stone Talk mit dem heutigen Gast Michael Bierbeck und hoffen, dass es euch gefallen hat, dass ihr was mitgenommen habt.
Wir haben ja auch ein paar Fragen gestellt. Wir brauchen ein bisschen eure Hilfe.
Wir brauchen Antworten.
Ihr seid ja wahrscheinlich in die richtigen Foren drin. Bitte macht uns schlauer und beantwortet uns alle Fragen, wo wir kläglich versagt haben heute, und helft uns da ein bisschen über die Hürden.
Genau, wir greifen das dann auch auf und werden es dann entsprechend korrigieren. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Denn.
Tschüss. Tschö. Shut up already. Damn. Tell me who in this house know about the quake. I mean, really, really. If you know how to rock, say yeah. Yeah. If you know how to party, say oh yeah. Oh yeah. But if you ain't hip to the rare house quake, shut up already.